LaBroad von Andreas, Anna und Dominik. Folge 103, Flitterwochen auf Neuseeland, Teil 2, die Südinsel.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts LaBroad von Andreas, Peter, wurde schönen guten Tag, außerdem dabei der Dominik.
Hey ho.
Und sonst auch keiner, nur wir zwei, denn heute geht es nochmal über Neuseeland. Ich habe ja letztes Mal innerhalb von 2 Stunden über die Nordinsel gesprochen und das Ganze machen wir jetzt einfach weiter, denn ich habe noch weitere 18 Tage vor mir, die ich zu berichten habe, über die Südinsel, die Miriam und ich im Januar besucht haben. Bevor wir aber damit reinstarten, habe ich noch 4 Punkte zu verbessern. Miriam hat die Folge auch gehört. Sie hat die ganze Reise ja mit mir unternommen. Das heißt, sie wusste entsprechend genauso gut oder in diesem Fall sogar besser Bescheid, was denn ich da für einen Quatsch erzählt habe. Denn zum einen hatte ich behauptet, Miriam hätte noch nie einen Neoprenanzug angehabt. Das ist falsch. Miriam kann Windsurfen, hat sie schon mal gemacht in der Nordsee. Und deswegen hatte sie da natürlich auch einen Neoprenanzug an. Sie kann nur mit Flossen nicht so umgehen. Das Flossending war das Problem, was sie halt so komisch fand, dass man Flossen anhatte. Ein Neoprenanzug ist super. Okay, das ist eine. Das zweite ist, ich hatte behauptet, dass die Marder erst die Kaninchen gefressen haben und dann auf die Vögel übergegangen sind. Das stimmt nicht. Die Marder haben die Kaninchen nie gefressen. Das heißt, das Kaninchenproblem ist immer noch ungelöst. Die haben immer noch sehr, sehr viele Kaninchen da überall. Aber sie haben zusätzlich auch noch das Vogelproblem geschaffen dadurch.
Das lief ja richtig scheiße.
Drittens, ich habe behauptet, dass Possums Säugetiere und Vögel fressen. Das stimmt nicht. Possums sind Beutel. Wir sind Beuteltiere und damit Pflanzenfresser quasi. Beziehungsweise auch Eier. Und das ist eher das Problem. Die Possums fressen vor allem Pflanzen und die fressen damit den heimischen Vögeln quasi das Essen weg. Und weil die neuseeländischen Bäume und Pflanzen nicht gewohnt sind, so schnell abgefressen zu werden, bilden die halt nicht schnell genug Neues nach. Und deswegen gibt es quasi Futternot. Und sie essen Eier. Also das heißt, die machen die Eier kaputt und essen dann die. Das heißt, sie sind quasi eher ovolacto-vegetarisch, ne? Also wenn man so will. Ja, und das Letzte ist, ich hatte gesagt, dass Possums auch in Australien Opossums heißen, also mit einem O davor. Das ist auch nicht richtig. Das ist in Amerika so. Es sind noch andere Tiere. Also sind wahrscheinlich alle irgendwie verwandt, aber Amerika sind Opossums, Australien auch Possums. Gleiches Tier. So, okay, das dazu. Das habe ich das alles jetzt mal glatt gezogen. Miriam und alle anderen mögen mir verzeihen, was ich hier von mir gegeben habe.
Ich werde dir niemals verzeihen.
Ja, ich weiß. Okay. Und jetzt starten wir in die Südinsel. Wir erinnern uns letztes Mal zurück. Wir sind mit der Fähre gefahren von Wellington aus. Die Fähre von Wellington fährt nach Picton. Ist ein ganz kleiner Ort, hat aber einen Hafen und die Fährfahrt dauert ungefähr 3,5 Stunden. Ich finde es relativ unspektakulär, weil es halt einfach ein riesiges Schiff, bewegt sich demnach auch relativ wenig, also gar keine Schwankung oder sowas, also mir ist überhaupt nicht schlecht geworden und so, wo ich normalerweise denken würde, oh, Schifffahrt irgendwie nicht so geil, aber überhaupt gar kein Thema. Ich fand es halt lustig, dass unten wirklich so 200 Autos plus drin standen und man halt eben in die verschiedenen Stockwerke da gegangen ist. Wir haben uns dann sogar eine Kabine gebucht, also die haben da mehrere Kabine ist in dem Fall so ein Großraum, ne, wie so ein Großraumwagen im Prinzip. Nichts Abgeschlossenes mit Zimmer und so, sondern eher so ein Großraumding, weil alle anderen Plätze, die quasi so im Freien standen, in den verschiedenen Bistros zum Beispiel, die waren alle schon besetzt. Und irgendwann musste man da auch vom Außendeck rein, weil die dann gesagt haben, nee, ist irgendwie schlecht Wetter, kommt mal lieber rein. Ist mal halt reingegangen. Und dann gab es keinen Platz mehr. Und bevor wir irgendwie 3 Stunden stehen, haben wir uns gesagt, ja, komm hier, $20 hin oder her, nehmen wir uns halt noch so einen Platz in diesem Großraum-Ding. Und da haben wir uns dann hingesetzt, war ganz gut. Und konnten dort dann, hatten wir auch noch gleichzeitig einen Voucher bekommen für so ein Restaurant, wo wir auch noch gerade zum Mittag gegessen haben. Deswegen ging das quasi auf. Das war gar nicht so dramatisch.
Ja, schön.
Fährfahrt ansonsten relativ unspektakulär. Picton auch relativ unspektakulär. Wir haben da noch eine kleine Wanderung gemacht zum Snout Track. Snout wie die Schnauze. Ist ein wahnsinnig lustiges Wort, finde ich. Snout, das klingt irgendwie süß. Der Weg ist allerdings nichts Besonderes. Es ist halt einfach eine kleine Wanderung und gibt einen ganz schönen Übersicht über die sogenannten Marlborough Sounds, die da sind. Das heißt, das sind letztendlich schöne Fjorde, die da quasi ins Landesinnere reinführen und die Berge da entsprechend zeigen. Also da ist ganz viel Berge und daneben Wasser. Dazu kommen wir aber noch viel später, denn ich rede ja nachher noch über A Doubtful Sound und Milford Sound, die weitaus schöner und spektakulärer sind als die genannten.
Wobei die auf jeden Fall schon cool aussehen hier. Also es ist schon so mit verschiedenen Blautönen in dem Wasser und grüne Hügel und so.
Ja, durchaus.
Es sieht auf jeden Fall hübsch aus.
Ja, das zeichnet sich dann schon ab, dass das so ein Zeitpunkt war, wo so langsam angefangen hat, dass man sehr, ich sag mal, übersättigt ist. Also nicht im Sinne von, oh, ich habe keinen Bock mehr, sondern mehr so ein, ja, es ist schön hier, auf jeden Fall ist es schön hier, aber man weiß es nicht mehr so zu schätzen. Weißt du, ich meine? Also, dass man halt so viele tolle Sachen gesehen hat, dass selbst diese tollen Sachen einen so quasi normal vorkommen.
Wie traurig. Aber ja, okay. Natürlich irgendwie, wenn man so lange unterwegs ist, dann... Und schon so coole Sachen gesehen hat.
Eben. Genau, am gleichen Tag sind wir dann eben noch weitergefahren. Über Nelson, da waren wir einmal nur Abendessen bei einem vietnamesischen Restaurant, war ganz gut. Aber dann haben wir uns gedacht, als wir nur Nelson waren, haben wir gedacht, ach, laufen wir noch ein bisschen durch die Stadt. Also Ort eher, das ist ja nicht so groß. Und da habe ich so gedacht, warte mal ganz kurz. Nelson, irgendwie war das nicht so, dass der Typ, der die Ringe geschmiedet hat, für Herr der Ringe, nicht auch irgendwie in Nelson war? Doch, das muss doch so gewesen sein. Ich google mal kurz. Ja doch, ist in Nelson. Wo ist denn das? Ah, hier. Okay, wir standen halt auf der anderen Straßenseite. Ich gucke auf die andere Straßenseite, der Tisch so ganz groß dran. The Ringmaker. So, ah ja, oh gut, das werden die wohl sein.
Und er steht ja so draußen auf der Straße und winkt.
Nee, der steht nicht mehr auf der Straße und winkt. Der ist vor 24 Jahren gestorben. Selig. Der hat 1999 die Ringe geschmiedet und ein Jahr später drauf ist er gestorben. Das heißt, er hat seine Ringe nie in Action erlebt. Ja. Die Goldschmiede ist auch nichts Besonderes, ist halt eine Goldschmiede. Also es sieht aus wie jede andere Goldschmiede, außer dass in dem Fall dran steht, Jens Hansen established the studio in 1973, in 1999, Jens created the One Ring for the movie trilogy The Lord of the Rings. Ja, okay. Er hat eigentlich nicht nur The One Ring gemacht, sondern diesen One Ring gibt es ja in verschiedenen Größen, das heißt, er hat sehr, sehr viele Ringe geschmiedet, letztendlich, ich glaube 12, ich bin mir nicht sicher, nagelt mich nicht fest, in unterschiedlichen Größen, ich glaube der größte ist irgendwie so knapp 30 cm im Durchmesser, für besondere Nahaufnahmen. Weil zum Beispiel in der Szene, als Frodo den Ring im Caradhras, also auf dem Gebirge, im ersten Teil fallen lässt und er so, also der halt
jetzt da seinen so Finger rumliegt. So aufhängt.
Nein, nein, das, okay, da fängt er den nicht auf. Im Caradhras auf dem Gebirge, der liegt da einfach so da rum und es liegt halt ganz nah vorne an der Kamera und die anderen stehen so im Hintergrund. Das ist ein sehr großer Ring, weil sonst hätten die Kamera, also du hättest diesen Winkel nicht hinbekommen quasi.
Okay.
Ja. Und anderer Funfact ist, als der Ring in da runterfällt, als Bilbo geht, ne, aus dem Auenland und er lässt den Ring fallen aus seiner Hand und er fällt also ganz langsam komisch runter und der schlackert da gar nicht auf den Boden, wie er normalerweise tun würde, ja, sondern klonk. Er fällt recht klonkig runter. Das liegt daran, dass er in dem Fall einen Eisenkern hat und unten drunter ein Magnet war, der wird vom Magneten angezogen und liegt dann einfach da.
Ja,
damit er eben nicht so rumschlackert.
Und ist ja auch ein magischer Ring, genau. Genau.
Ja, das ist Nelson. Ansonsten, wie gesagt, die Goldschmiede ist eine Goldschmiede. Also, ich habe es mal fotografiert, einfach weil es schön ist, dass wir da waren. Aber die hatte zu dem Zeitpunkt auch schon zu. Aber selbst wenn ich reingegangen wäre, wüsste ich, glaube ich, nicht, was sie da gemacht hätte.
Hallo, ich bin Andreas und ich weiß nicht, ich gehe wieder.
Ja, wir sind jedenfalls zum Marahau Beach Camp gefahren. Das war eben ein Campground, der sehr nah an dem Ort war, wo wir dann eigentlich hin wollten, nämlich in den Abel Tasman National Park. Das ist einer der Great Walks. Kommen wir zum Thema Great Walks. Der David hatte ja damals in der Folge 51, weiß ich nicht, glaube ich, irgendwie ein paar 50. Hatte ich, glaube ich, letztes Mal erwähnt. Ich weiß nicht mehr, welches
Mal. Mag sein.
Ja, schon über Great Walks gesprochen. Ich sag's trotzdem nochmal. Neuseeland hat diverse davon. Das sind so Mehrtageswanderungen, so 3 bis 5 um den Dreh, die an verschiedenen Stellen auf beiden Inseln zu finden sind und die vom Department of Conservation. Ich sage immer Department of Conservation, weil es lustig klingt. Department of Conservation instand gehalten werden und demnach auch immer sehr, sehr gut aussehen und sehr gepflegt sind, wo es auch Hütten gibt und also sowohl bewirtete Hütten als auch nicht bewirtete Hütten, die man aber im Vorfeld alle buchen muss und wirklich auch weit im Vorfeld. Also ich sag mal sowas wie Milford Sound muss man, ich glaube, ein Jahr im Voraus buchen, um da entsprechend Plätze in den Hütten zu bekommen. Ja, Abel Tasman war einer davon, einer dieser Great Walks. Wir sind natürlich nicht diese lange Strecke gegangen von mehreren Tagen, sondern nur eine Tagestour haben wir da gemacht. Und zwar sind wir davon losgefahren mit dem Wassertaxi. Das war die sogenannte Seals and Sand Tour. Haben keine Seals gesehen. Wir haben später ganz viele Seals gesehen, da waren keine. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Man fährt da jedenfalls mit so einem Wassertaxi los. Was ist ein Wassertaxi? Das ist quasi ein Speedboat. Hinten passen so 10 Leute rein, 10, 12, vielleicht sowas um den Dreh. Und damit brettert man dann kurz mal übers Wasser und wird an einer Stelle herausgelassen. Wir sind um 9 Uhr gestartet. Die Fahrt selbst waren, lass mich lügen, vielleicht eine halbe Stunde um den Dreh. ja, kommt hin. Und dann, vielleicht 40 Minuten, ich glaube, waren es 40 Minuten. Und dann sind wir losgelaufen. Das Interessante war, wir hatten ja, das war unsere zweite längere Tour. Die erste längere Tour, die war ja oben, wir erinnern uns letzte Folge, an den Coromandel Pinnacles, wo Miriam ja so kaputt war, ne, weil sie ja noch krank war und so. Und wo wir insgesamt für die 16 Kilometer, die wir gelaufen sind, summa summarum 7 Stunden gebraucht haben, wegen halt vielen Höhenmetern und sowas, ne, und sehr, sehr steil. Und wie gesagt, Miriam war krank und bla. Diese Tour sollte ähnlich lang werden, aber wir hatten ein festes Zeitkontingent, denn wir mussten an einem bestimmten Zeitpunkt am Ende der Tour sein, weil du läufst letztendlich nicht, also du läufst in den Park rum und dann wirst du auf der anderen Seite, an der anderen Seite wieder abgeholt. Also du läufst, du wirst nicht irgendwo ausgesetzt und läufst zurück. Gibt's auch, haben wir aber nicht gemacht, sondern du wirst aber ausgesetzt, läufst quasi noch weiter weg und von da aus wirst du dann wieder mit diesem Aquataxi abgeholt. Das fährt aber zu gewissen Zeiten. Ist quasi so gesehen kein Taxi, sondern eher ein Bus, weil es eben zu gewissen Zeiten da fährt und du es nicht einfach anrufen kannst. Und ja, als wir das dann wussten, dass das so ist, ging uns so ein bisschen der Arsch auf Grundeis, weil wir gesagt haben, so okay, wie viel Zeit haben wir denn insgesamt? Und es stellte sich heraus, wir haben insgesamt für diese gesamte Strecke 5 Stunden. Ja. Und man hat 7 gedauert und so, und es war, wie gesagt, ähnlich weit, auch ungefähr so viele Höhenmeter, vielleicht ein bisschen weniger, aber immer noch genug. Und da haben wir gesagt, oh Gott, schaffen wir das überhaupt? Und haben dann, wir haben uns echt voll in den Kopf gemacht und auch morgens dann so gefragt, so ja, was ist denn, nur mal ganz so kurz gefragt, was ist denn, wenn wir das Wassertaxi nicht erreichen? Da sagen die, ja, dann können wir nichts machen, so letztendlich. Also ich meine, das fährt ja zu der Zeit ab, so, aber ihr packt das schon. Okay, ist es jemals schon mal vorgekommen, als jemand diese Strecke nicht in der Zeit geschafft hat? Nee, okay. Na gut, dann versuchen wir es mal. Und dann sind wir halt eben losgelaufen und es stellte sich heraus, super entspannt. Also wir sind am Ende, hatten da eine Stunde knapp noch Zeit, also eine Stunde vor der Zeit angekommen. Und es ist nicht so, als ob wir da durchgerannt wären und keine Pause gemacht haben, Gott bewahre, sondern wir haben halt einfach schon auf den ersten paar Kilometern, habe ich mir da in meiner Uhr gemerkt, so okay, wir laufen gerade wesentlich schneller, als wir laufen müssten. Ja, und das ging auch einfach gut. Also Miriam wäre auch fit und so, weil Krankheit war ja dann schon größtenteils überstanden. Also hat das auch alles dann gepasst. Der Abel Tasman National Park ist, wie gesagt, ein National Park, wie der Name schon sagte. Derer gibt es ja 14 in Neuseeland. Und dieser ist eine lustige Mischung aus Wald, Bergen und Strand. Das heißt, wenn du da langläufst, läufst du quasi immer in Hügelform. Also läufst immer auf den Berg hoch und dann läufst du auf der anderen Seite des Berges runter und bis unten am Strand und dann läufst du auf den nächsten Berg wieder hoch und dann und so weiter. Mhm. Und so läufst du da durch. Und das ist ja so ein Walk, wo ich mir denke, so, ey, das, so da würde ich schon gerne diese Mehrtagestour machen. Aber ich meine, in dem Fall ging es halt nicht aufs Zeitmangel und so, ist ja klar, ne? Aber im Allgemeinen wäre das so durchaus einer der Great Walks, die ich mir gut vorstellen könnte, die mal vielleicht irgendwann mal zu machen. Dieses Wasser ist ganz wunderschön, türkis, ja, wir haben ja letztes Mal schon festgestellt, dass wir nicht die Leute sind, die irgendwie so am Strand chillen oder so, denn nichtsdestotrotz war die Mittagspause natürlich wieder an einem Strand, das war auch ganz nett, da saßen wir halt da im Schatten, weil wieder 7 Sonnen am Himmel und entsprechend hoher UV-Index und sowas, aber das, ich glaube, ich hatte letztes Mal schon erwähnt, oder immer eincremen oder so, also safe, also, es gibt überhaupt keine Option, egal wie das Wetter ist, auch so, oh, heute ist bewölkt, trotzdem, auf jeden Fall, der UV-Index ist immer hoch. Ja, also es gab mal einen Tag, UV, hier, es hat geregnet und war total bewölkt, UV-Index war bei 8. So, es war immer erforderlich, sie einzucremen. Aber gut, macht man das halt, wir haben keinen Sonnenbrand bekommen. Man hat ganz viele Leute gesehen, die wir so im Laufe der Zeit da getroffen haben, die einen Sonnenbrand hatten, weil die es halt einfach hart unterschätzt haben. Ja. Nee, aber Abel Tasman National Park sollte man sich auf jeden Fall angucken, meines Erachtens, ist eine sehr schöne Gegend und es gibt auch von dieser Anbieter da, diese Aquataxi-Tour, gibt es verschiedene Längen. Wir haben tatsächlich hier damals die längste genommen, weil wir, als wir damals gebucht haben, haben wir so in unserem jugendlichen Übermut gedacht, ah ja, easy going, machen wir das doch. Ja, wie gesagt, hat auch gepasst dann, ne? Also, aber uns ging es halt am Tag selbst und auch am Vorabend war es so ein bisschen so, oh Gott, was haben wir uns da angetan, schaffen wir das überhaupt? Aber wie gesagt, war auch kein Thema.
Kurze Zwischenfrage. Du meinst, ihr habt am Strand jetzt nicht so gechillt oder so, aber wie wäre das denn von der Wassertemperatur her? Würde man da gerne schwimmen gehen oder ist das eher so kalt?
Wir haben Leute schwimmen sehen. Wir haben selbst gar nicht getestet, wie warm oder kalt das Wasser ist, aber es gibt Leute, die da schwimmen gehen. So gesehen wird es wohl machbar sein. Mhm. Ah doch, warte mal. Wir haben so ein bisschen die Wassertemperatur gespürt, weil das Wassertaxi ist, ich meine, da es ein Boot ist, kann es jetzt nicht komplett bis zur Shore-Grenze quasi fahren, sondern du wirst ein bisschen davor rausgelassen und musst dann durchs Wasser warten. Das war so knallhoch, okay. Aber das war vollkommen okay. Das war ganz, ganz angenehm. Und das war so morgens sogar schon, da war das angenehm. Also ja, das hat geklappt.
Ja, cool. Ja. Und theoretisch sollten da Seelöwen sein, oder wie?
Weiß ich gar nicht, ob das jetzt exakt da war und deswegen so heißt. Vielleicht nennen die Tour auch einfach Seals and Sand, einfach weil es eine Alliteration ist. Oder weil sie einfach ihre Alliteration halt irgendwie benennen, dass es einen lustigen Namen hat. Aber ich weiß gar nicht, ob da welche sein sollten. Wie gesagt, wir haben später auf der Südinsel ganz, ganz viele Robben überall gesehen. Da waren jetzt keine.
Na gut.
Ja. Der nächste Tag war eine der dieser zwei Tage, die hintereinander kamen, bei denen wir sehr, sehr viel Auto gefahren sind. Deswegen da mal erstmal kurz zum Thema Autofahren auf Neuseeland. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erwähnt habe. Ich weiß vieles nicht, was ich letztes Mal erwähnt habe. Egal. Wenn die Doppelsache, sage ich es doppelt. Ihr werdet dann klarkommen. Man fährt auf der linken Seite, das ist wie gesagt bekannt. Das ist ja einfach, weil die Engländer da mal da waren. Gut, was ich mal sagen, ja, die Engländer waren auch in Amerika. Ja, aber die waren früh genug wieder weg. Jedenfalls fährt man auf der linken Seite, das ist auch überhaupt kein Thema. Es wird ja gesagt, oh, Neuseeland, da braucht ihr quasi gar nicht auf Apple Maps und sowas gucken. Die Zeiten, die da angegeben sind, sind alle falsch. Ihr braucht viel länger. Nee, es stimmt nicht so ganz. Man braucht so ungefähr 10% länger. Das muss man so ein bisschen mit einbeziehen. Aber dann geht sich das auch aus. Also wenn dir da steht 2 Stunden, rechnet mal lieber mit 2 Stunden 10, dann seid ihr gut dabei. Ja. Okay. An diesem Tag sind wir, ich glaube, 6 Stunden Auto gefahren. Also es war wirklich eine lange Strecke, die wir da hatten, denn wir sind von diesem, wie gesagt, Marahau Beach Camp, also ganz oben im Norden der Südinsel, sind wir runtergefahren bis nach Hokitika. Auf dem Weg haben wir ein paar Zwischenstopps gemacht. Zum einen haben wir einen Anhalter mitgenommen. Das habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gemacht. Okay, warum guckst du so erschrocken?
Ich mache große Augen. So, ja, weiß ich, will. Hätte ich jetzt nicht vermutet.
Dass ich sowas machen würde, oder?
An sich seid ihr ja nette Menschen, aber ja, genau, vielleicht eher so, ein Anhalter.
Nee, das war ein Typ, der stand da eben am Wegesrand, junger Bub, also der war 18 tatsächlich. Stellt sich raus, er war auch Deutscher. Daniel, Grüße gehen raus, falls du zufälligerweise das hier hörst. Der ja, brauchte halt quasi irgendwie eine Begleitung, die ihn bis zu einem Ort, der kurz vor Hokitika quasi führte und war eben schon noch entsprechend weit davon entfernt. Da haben wir gesagt so, also ich meine, letztendlich, setz dich rein, können wir gerne machen. Ne? Haben wir auch gemacht. War ein Typ, der eben so Backpacker-mäßig unterwegs war, hatte also einfach nur einen großen Rucksack dabei, hatte davor auch einen Great Walk gemacht über mehrere Tage und war jetzt eben quasi, hatte sich ein Hotel gemietet, was ein bisschen weiter unten war und hatte quasi diesen Tag ausschließlich dafür gedacht, um irgendwie da runterzukommen. Ging dann für ihn schneller als gedacht, weil er eben die ganze Strecke mit uns gefahren ist. Ja, netter Typ. Wir haben uns ein bisschen unterhalten. Unterhaltung war tatsächlich trotzdem relativ schwer, nicht der Sprache wegen, sondern weil wir halt beide vorne saßen und er hinten und so ein Wohnmobil ist relativ laut, weil alles in diesem Wohnmobil immer Geräusche macht. Aber ja, wie gesagt, wo haben wir noch einen Zwischenstopp gemacht? Bei den Pancake Rocks. Das sind eine Steinformation oder Steinformationen, weil das ist ein ganzes Gebiet, bei dem die Steine alle so aussehen, als ob sie geschichtet wären. Also letztendlich durch Erosion haben sie sich wahrscheinlich so abgetragen, dass die alle so gestapelt sind. Ich finde, sie sieht nicht aus wie Pancakes, weil für Pancakes sind sie so dünn. Das sind eher Pfannkuchen. Gut, Pfannkuchen auf Deutsch, lol, Pancakes. Aber ja, um sich das vorzustellen, sieht eher aus wie ja, so ein Stapel Papier oder ein Stapel Pfannkuchen, was auch immer. Und tatsächlich gibt es da auch, also das heißen Pancake Rocks, und es gibt da auch ein Café, wo man Pancakes kaufen kann, und sie haben einfach die Möglichkeit nicht genutzt, dieses Café Pancakes Rock zu nennen.
Ja, schade. Hast du das ihnen gesagt?
Nee, aber ich bin reingegangen, hab gefragt, wie sie vegane Pancakes haben, hatten sie nicht, da waren sie bei mir unten durch, und deswegen habe ich auch gesagt, gut, dann kriegt ihr auch keine Business-Ideen von mir.
Ja, okay.
Müssen wir halt selbst wissen. Ja. Ja, es wurde gesagt, dass die Pancake Rocks gar nicht so besonders sind. Der David hat damals gesagt, so, ach nee, braucht ihr nicht angucken. So, ich fand das tatsächlich trotzdem ganz schön. Also konnte man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man auf dem Weg war. Und ja, es war, wie gesagt, so ein kleiner Abstecher. Da waren wir vielleicht eine halbe Stunde, sind ein bisschen rumgelaufen und so. Also weiß auch nicht. Und es lag halt auf dem Weg. Deswegen hat man es natürlich mitgenommen.
Ja, klar, warum nicht?
Eben, da gab es auch sogenannte Blowholes. Das heißt, das sind auch in diesen Steinen unten drin, da ist ganz viel Strömung und ganz viel Wasser, was da überall ran lang pest. Und wenn das in diese durch Druck entsprechend in das Gestein quasi kommt, durch den Druck kommt an einer anderen Stelle an diesem Gestein, kommt das Wasser quasi wieder raus, so in Pusteform, und sieht dann aus wie der Blas von einem Wal. Deswegen Blowholes. Ja, sieht sehr spektakulär aus. Kann man sich auf jeden Fall angucken, wenn man mal da ist. Also ich finde die Pancake Rocks durchaus nett anzuschauen. Dann haben wir den Typen irgendwann rausgelassen und sind weitergefahren nach Hokitika. Da waren wir dann abends noch in finsterer Nacht, ja, so spät war es gar nicht, es war 10:30, aber es war halt schon dunkel, auch bei Hokitika in der Nähe. ich weiß nicht, wie genau der Ort hieß, der war aber wirklich da immer ums Eck. Und da gab es auch wieder Glowworms. Wir erinnern uns, Glowworm Cave, das war ja auf der Nordinsel, da waren wir in den Waitomo Caves, um diese Glowworms zu sehen, haben dafür viel Geld gelassen, um die zu sehen, und jetzt stellen sich heraus, ja, die gibt es auch in der Natur. Hätten wir uns also schenken können. Nee, hätten wir nicht, weil Glowworm Caves waren schon ein bisschen atemberaubender, weil es halt viel, viel mehr davon war. Und hier waren das jetzt auch immer noch einige hundert. Aber ja, vor allem je dunkler es wurde, umso mehr sah man sie. Es gab trotzdem immer noch ein paar Genies, die auch Fotos davon machen wollten. Habe ich auch. Allerdings kann das iPhone halt auch in sehr, sehr Dunkelheit immer noch sehr viel Licht einfangen, auch ohne Blitz, einfach durch lange Belichtung. Und ganz viele von denen haben einfach mit Blitz fotografiert, was einfach saudämlich ist. Weil erstens ist es Bildscheiße und zweitens nervst du damit die Viecher. Also es ist halt einfach, ja, dumme Leute machen dummes Zeug. Ich glaube, das ist, ja, bleibt nicht aus. Aber da waren nicht so viele. Also wir waren da vielleicht 20 Leute ungefähr. Weil es war ja auch nichts, wo man irgendwie Eintritt zahlt oder sowas, sondern es war halt einfach so ein Ort, da gehst du halt hin. Wir haben unten unser Auto geparkt, sind dann kurz ein Stück den Berg hochgegangen und waren dann an der Stelle, wo es die Viecher ganz viel gibt.
Habt ihr das vor Ort erst erfahren oder wusstet ihr das?
Ja, ich wusste das nicht, Miriam wusste das und okay. Hat gesagt, doch, da gehen wir heute Abend noch hin. Und ich habe gedacht, müssen wir? Und dann,
ja. Ich habe nämlich den Punkt auf Google Maps eben auch schon entdeckt und dachte schon so, ob sie da waren.
Ja, wie gesagt, Miriam war da so, ja, sollten wir auf jeden Fall hin, und ich war halt nur so eindeutig, ja, müssen wir, weil es ist auch schon spät, müssen auch irgendwann, bla bla bla. Ich meine, ich hatte 6 Stunden Autofahrt in den Knochen, das war auch schon anstrengend mit so einem Gefährt, ne? Aber hat sich doch gelohnt, war tatsächlich sehr nett anzusehen.
Sehr gut.
Ja, am nächsten Tag kam direkt wieder so eine lange Distanz. Da sind wir dann von Hukitika bis nach Wanaka runtergefahren. Schreibt sich Wanaka, aber wird Wanaka ausgesprochen. Dieser Tag hatte die Besonderheit, dass es komplett von morgens bis abends quasi durchgeregnet hat. Hat quasi nur einmal geregnet, dafür den ganzen Tag. Nicht ganz, zwischendurch waren wir auch mal wandern. Also wir sind am Franz-Josef Glacier und sowas vorbeigefahren. Weil lag er quasi auf dem Weg, und da waren wir erstmal noch bei einem kleinen Reservoir für Kiwis. Das ist beim Franz-Josef-Glacier in der Nähe und nennt sich West Coast Wildlife Center. Auch das hatte Miriam entsprechend schon im Vorfeld gesehen, weil das auf dieser Strecke da lag. Und da haben wir uns gesagt, okay, Kiwis nochmal angucken. Wir haben ja schon mal welche in Dingsy gesehen, wie heißt es, in Rotorua. Aber nochmal Kiwis sehen, ist nochmal gut. Wir sind ja normalerweise gegen Zoos, sind wir auch weiterhin. In dem Fall würde man sagen, ja, wir sind ja auch in Gefangenschaft. Ja, aber quasi so, dass die werden da aufgezogen, also quasi ausgebrütet von den Dingern. Und dann aufgezogen, und dann werden sie mit, ich glaube, anderthalb, werden sie einfach in die Wildnis entlassen. Weil sie dann quasi über den Berg sind, im Sinne von, ja, die sind dann groß genug, die können sich dann quasi auch verteidigen, sind dann auch entsprechend hier geschlechtsreif, was auch immer. Und die Wahrscheinlichkeit dann, also das Problem ist ja immer, dass die Eier gefressen werden. Und das ist ja dann nicht mehr der Fall. Und deswegen können sie dann in die Wildnis entlassen werden. Und so haben sie schon sehr, sehr viele ausgebrütet und sorgen damit dafür, dass der Bestand der Kiwis weiter steigt. Weil, ja, die gibt es halt einfach dann mehr davon. Ist also in dem Fall ein nobles Unterfangen. Dafür zahlt man auch sehr viel Geld, um die zu sehen. Aber das Nette ist, du bist schon wirklich sehr nah an den Viechern dran. Soll heißen, es ist ein Raum, der ist komplett finster, weil Kiwis sind nachtaktiv. Ich frage mich dann, ob sie in den Zeiten, wo es geschlossen hat, das Licht da drin anmachen, damit sie dann quasi pennen gehen. Naja, jedenfalls hast du so eine Barrikade, die ist so, ja, hüfthoch, sag ich mal. Und dahinter ist das Vieh. Das ist ein großes Gebiet. Also es ist nicht irgendwie so ein Käfig oder sowas, sondern ist halt schon recht weitläufig. Aber man sieht es herumlaufen. Und Kiwis sind ja unfassbar süß, wie die laufen. Also erstmal laufen die alle in einer Linie. Das heißt, sie haben quasi die ganze Zeit einen Catwalk, weil sie die Füße einfach immer genau voreinander setzen. Und Kiwis haben auch als einziger Vogel die Nasenlöcher ganz unten am Schnabel. Normalerweise haben die hier oben. Und vor allem riechen Vögel normalerweise nicht gut, weil sie es nicht machen müssen. Aber Kiwis können sehr, sehr gut riechen. Deswegen haben die Nasenlöcher ganz unten am Schnabel und können damit überall rumschnüffeln und stochern mit ihrem Schnabel die ganze Zeit in die Erde, um halt Insekten und was auch immer aus dem Boden zu friemeln. Und das sieht unfassbar süß aus, wie die da langlaufen und alles anschnüffeln und, ja, toll aussehen. Könnte ich den ganzen Tag angucken. Habe ich aber nicht, weil wir irgendwann weiter mussten.
Wie lange wart ihr da?
Wir waren da ungefähr Stunde 20. Ja, Stunde 20 ungefähr haben wir uns das angeguckt. Da gab es auch nochmal Tuataras, die da gelebt haben. Die kennen wir auch schon aus Zealandia. Wie gesagt, wir haben an dem Tag auch noch eine kleine Wanderung gemacht. Das war noch weiter südlich natürlich, weil das war nach dem Wildlife Center, beim Lake Moeraki. Ist auch keine besondere, kein Great Walk oder sowas, sondern einfach nur eine kleine Wanderung. Ich glaube, 5,6 Kilometer oder sowas waren das. Das ging quasi einmal durch den Wald bis zu einem Strand und dann entsprechend wieder zurück. War auch eine nette Gegend, war super schön anzusehen mit sehr viel Farn auch wieder und sehr viel Moos, was da gewachsen ist. Und ja, der Weg hin war super. Und als wir am Strand waren, hat es angefangen zu nieseln, wo wir dachten so, oh, okay, mal gucken, wie es wird. Und dann hat es richtig angefangen zu schütten und hat auch nicht mehr aufgehört, bis wir zurück waren. Das heißt, wir sind eine halbe Stunde durch strömenden Regen gelaufen. Also wir waren wirklich nass, alles in uns war nass. Na, Socken, Unterhose, alles komplett nass. Ja, sind wir dann zurück zum Wohnmobil, bis wir dann da waren. Waren wir halt, wie gesagt, komplett durchtränkt. Das Gute ist, ist ein Wohnmobil. Ziehst aber deine Sachen auf, ziehst neue Sachen an, ist überhaupt völlig entspannt, trocknest dich noch mit dem Handtuch ab und kannst dann weiterfahren und hast wieder komplett trockene Klamotten. Das ist das Tolle, wenn man ein Wohnmobil hat, weil man entsprechend nicht irgendwie aus dem Koffer lebt und sich irgendwie so auf der Rückbank oder so umziehen muss oder auf dem Kofferraumdeckel oder so, sondern nee, hast du da drin einfach, kannst ja rumstehen, mach so einfach, zieh sie einfach um. War entsprechend dann auch ein bisschen entspannter.
Das heißt, vorher hatte es noch nicht geregnet und erst ab dann?
Nee, es hat schon den ganzen Tag geregnet, dann hat es halt aufgehört. Und dann dachten wir, ah ja gut, wenn es jetzt aufgehört hat, dann sollten wir das auch machen. Und ja, okay. Als wir dann da waren, hat es dann wieder angefangen.
Mhm. Ja, habt ihr die Berge denn irgendwie trotzdem gesehen beim Vorbeifahren?
Ja, die hat man doch gesehen. Also auch obwohl es halt eben bewölkt war, hat man es trotzdem gesehen. Ja, die Sache mit dem Franz-Josef-Glacier und dem Fox-Glacier ist ein bisschen traurig, weil dieser Glacier, also Gletscher, wie gesagt, er bildet sich ja sehr stark zurück in den letzten Jahrzehnten, muss man ja letztendlich sagen, weil Klimawandel. Und deswegen, wir waren auch bei diesem Wildlife Center da, ist auch so ein kleiner Teil auch dem Gletscher selbst gewidmet, wo es eben darum geht, wie der sich halt so zurückgebildet hat, was überhaupt ein Gletscher ist und bla. Ne? Und ja, dass er halt in den letzten Jahren sehr, sehr stark zurückgegangen ist. Wegen, weil Neuseeland ja auch immer wärmer wird. Wanaka selbst war dann einer der Orte tatsächlich, wo uns der Ort selbst gut gefallen hat. Das ist nicht häufig gewesen, weil wir normalerweise waren die Orte, in denen wir da waren, also die Städte selbst gar nicht so besonders. Wanaka gehörte nicht dazu. Wanaka war wirklich sehr hübsch anzusehen. Ist so ein Skidorf letztendlich. Also im Winter wird da viel Ski gefahren, auch in der Gegend. Macht Sinn, ne? Fox Glacier und Franz-Josef Glacier um die Ecke. Macht irgendwie Sinn, dass man da Skifahren geht. Und es ist die Stadt des weltberühmten Wanaka Trees. Was ist der Wanaka Tree? Das ist ein Baum in einem See. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum der so gehypt wird. Das ist halt in einem See, da drin ist halt ein Baum. Und ja, der sieht nett aus, aber es ist halt auch einfach nur ein Baum in einem See. Also ich meine, ihr könnt den ja mal angucken, Wanaka Tree, da findet man den auch die ganze Zeit. Da sind wir morgens hingegangen und haben so viele Leute gesehen, die da Fotos von gemacht haben. Ich meine, ja, wir waren auch Teil des Problems, wir haben da auch Fotos von gemacht. Aber dennoch, also mal Hand aufs Herz, so krass ist jetzt auch nicht. Aber na gut, wenn die Leute meinen, jedenfalls.
Das ist schon hübsch. Also schon auch was Außergewöhnliches, oder? Also ich würde jetzt vielleicht nicht extra dafür dahin fahren.
Nein, wir waren eh in der Nähe. Also ein Campground ist ganz ums Eck. Wir sind da 20 Minuten hingelaufen. Also so war es ja nicht. Also das heißt nicht so, als ob wir da nochmal Stunde Umweg in Kauf genommen hätten oder so. Am Tag danach, als es so geregnet hat, waren wir ja in Wanaka, wie gesagt, und da hat es immer noch geregnet. Also es war immer noch ein bisschen regnerisch und deswegen haben wir gedacht, okay, was kann man hier eigentlich so machen? Wir hatten ja einen kompletten Tag in Wanaka, wo wir eigentlich, ja, bis sie entspannen wollten, bis sie runterkommen wollten, weil es ja so viel Autofahrerei in den Vortagen gab. Deswegen haben wir uns gesagt, machen wir heute mal einen ruhigen und waren in der Puzzling World. Das ist so ein Raum, beziehungsweise mehrere Räume, die wie sagt man denn dazu, irgendwie Illusionen darstellen. Das heißt, es sind zum Beispiel ganz viele Punkte an der Wand, die offenbar irgendein Muster darstellen, man erkennt es aber nicht. Aber wenn man dann sein Telefon hinhält und die Punkte quasi nicht mehr in der riesigen Größe an der Wand sieht, sondern in klein auf dem Bildschirm, kann man entsprechend erkennen, was es ist. Zum Beispiel ein Pferd oder ein Schwein oder ein Kiwi. Ja, sah sehr nett aus. Das ist eines davon. Das andere Sache ist, das ist so ein Raum, der hat einen komischen Winkel. Also der ganze Raum ist quasi getiltet. Aber wenn man da selbst drin steht und eben keinen Horizont hat und kein Fenster da hat, dann fühlt sich das komisch an, da drin zu stehen. Weil du denkst, hey, eigentlich ist es auch gerade alles gerade, aber irgendwie ist es nicht. Und man sieht irgendwie, dass das Wasser quasi bergauf fließt und so eine Kugel halt auch bergauf rollt. Und man kann sich auf so einen Stuhl setzen, der ist so mit Magnet festgemacht. Und dann kann man quasi auch, es sieht aus, als ob man wirklich bergauf fährt, was er da nicht tut, weil es fühlt sich einfach nur komisch an im Kopf, weil der ganze Raum getiltet ist und man, ja, deswegen, ne, macht schon Sinn.
Das klingt lustig.
Ja, genau. Ansonsten ist eher, sag mal, ist eher was für die Kleinen, ne? Aber ja, wenn wir halt da waren und Zeit hatten, weil wir ja, wie gesagt, mal einen ruhigeren Tag machen wollten, haben wir das entsprechend gemacht. Wir waren dann auch bei einem leckeren kleinen Café. Also dieses Café, das ist so klein, das ist in einem Hinterhof von einem Hinterhof. Und es hat auch so wirklich sehr homöopathische Öffnungszeiten, nämlich irgendwie nur so jeden Tag so zwischen 12 und 2 oder sowas. Also ganz, ganz komisch, ganz kleiner Laden. Aber haben ausschließlich vegane Gebäcke gehabt, die sehr lecker waren. Deswegen haben wir gesagt, ja, gehen wir auch noch hin. Bisschen veganes Gebäck, immer eine gute Idee. Genau, wie gesagt, nächster Tag fing dann an mit Warnock, also das war letztendlich der ganze Tag, also wir haben wirklich nur so entspannende Sachen gemacht und auch viel im Wohnmobil einfach rumgelegen und so ein bisschen gelesen und bla, was man halt auch mal macht, wenn man sich ein bisschen entspannen möchte, weil es ja auch den ganzen Tag regnet. Genau, nächster Tag, wie gesagt, hat angefangen, Wanaka Tree anzugucken und dann sind wir weitergefahren gen, weiß gar nicht, welche Himmelsrichtung das ist, jedenfalls zu einer Lavendel Farm, die heißt, glaube ich, einfach nur Lavendel Farm und ja, ganz viele Lavendelfelder, ich mag Lavendel total gerne, ich mag den Duft von Lavendel sehr und da gab es ganz viele verschiedene Lavendelarten, Lavendel natürlich auch wieder eigentlich total böse in Neuseeland, weil natürlich nicht heimisch oder sowas, man kann es erkennen, da es eine bunte Pflanze ist, alle neuseeländischen Pflanzen, die heimisch sind, werden normalerweise weiß oder gelb. Dementsprechend gehört Lavendel natürlich nicht dazu. Nichtsdestotrotz waren wir da, war auch sehr hübsch. Ich habe sehr viele nette Aufnahmen von Lavendelfeldern gemacht und von Bienen mit der lustigen Makro, mit der Makrofunktion des iPhones, um ganz nah an Hummeln und Bienen ranzugehen, die da gerade am Lavendel sich tummeln. Hummeln, tummeln.
Sich. Habt ihr auch die Lamas und die Esel und die Ziegen gesehen?
Ja, die haben wir gesehen. Die gibt es da auch. Sehen auch alle sehr nett aus. Es gab auch einen großen Jenga-Turm, den man bespielen konnte. Das haben wir auch gemacht. Einfach, weil wir Spielkinder sind. Nee, ja, Lavendelfarm, ja, wie gesagt, war auf dem Weg. Am gleichen Tag haben wir uns nämlich dann noch in dem wunderschönen kleinen Örtchen Cromwell mit Miriams, ich glaube, Großcousine ist das. Ja, das ist eine Cousine ihres Vaters. Großcousine getroffen. Die wohnt in Neuseeland mit ihrem Gatten, den sie dort vor vielen, vielen Jahren kennengelernt hat. Und dann ist sie quasi zu ihm gezogen und haben geheiratet und was auch immer. Und jetzt wohnt sie entsprechend in Neuseeland. Und zwar im Ort Alexandra. Der ist nicht weit von Cromwell. Alexandra ist auch ein bisschen weit ab vom Schuss. Da wollten wir also gar nicht hin. Und deswegen haben wir uns dann da getroffen, weil das lag auf dem Weg. Waren da also zusammen essen, sind ein bisschen durch den Ort gelaufen und war einfach nett, generell die mal wiederzusehen. Ich sage bewusst wiederzusehen, denn die waren schon mal in Deutschland, auch schon zweimal in der Zeit, als ich mit Miriam zusammen bin. Also in den letzten 12 Jahren habe ich sie auch schon zweimal gesehen. Sie hatte uns damals auch so ein paar Tipps gegeben für Neuseeland. Und jetzt konnten wir uns quasi mal revanchieren, indem wir sie besucht hatten, während wir dann bei ihnen quasi waren.
Und habt ihr auch Tipps gegeben, wo sie in Deutschland mal hin müssen?
Ja, nee, sie kannte es ja schon durchaus. Also die hat ja schon auch einfach immer noch den meisten Teil ihres Lebens in Deutschland verbracht.
Okay. Okay, aber und das hier war immer noch ein geplanter Besuch, nicht so wie in Finnland, in Helsinki, als wir plötzlich irgendwie Miriam zur Mannschaft einfach so getroffen haben.
Nee, das war ganz bewusst und geplant. Wir hatten auch schon im Vorfeld, also weit im Vorfeld, hatten wir gesagt, übrigens, am 20. Januar kommen wir dann bei euch vorbei, weil das ist der Tag, wo wir dann da sind. Und die so, jojo, alles klar, meldet euch dann doch mal. Und dann haben wir uns eben 3 Tage vorher gemeldet und gesagt, by the way, 20. Januar kommen wir vorbei. Ach so, das war so genau geplant. Nee, am 20. können wir gar nicht. Hätte denn noch Zeit am 19. Sag ich, eigentlich, oder die Woche darauf? Ich so, ja, nee, halt, so ist halt alles geplant. So ist halt alles literally gebucht. Also wir haben halt keine Möglichkeit. Stellt sich dann raus, sie hatten am 20. dann doch Zeit. Wir haben uns dann auch am 20. da getroffen, weil sie wollten ursprünglich selbst eine eigene Tour machen, die dann abgesagt wurde. Also so einen kleinen Ausflug. War ja Wochenende. Fiel dann aus, aber sie waren auch so, ach, sie haben das alles schon so weit geplant, das wusste ich ja gar nicht, weil, ja, okay, müsst ihr, wenn, hier in Alexandra, wo wir wohnen, ist auch total schön, da hättet ihr auch vorbeikommen können, ne, fahrt doch da nochmal hin, wo wir gesagt haben, nee, also halt nicht, weil ich meine, wir haben halt auch eine begrenzte Zeit, deswegen wollen wir quasi uns auf, in Anführungsstrichen, die Highlights beschränken und vor allem muss man halt vorab buchen, wie gesagt. Wir kommen gleich zu Queenstown. Also ganz alle Campgrounds, die es da gab, alle Hotels, alles No Vacancy. Das Ding war rappelvoll, weil halt Hochsaison. Und das war, wie gesagt, auch bei ganz vielen anderen Campgrounds der Fall, dass die alle ausgebucht waren. Naja.
Genau. Aber schön, dass es geklappt hat.
Das auf jeden Fall. Ja.
Auf die nächsten 4 Jahre.
Das, weil wir uns dann wiedersehen werden in 4 Jahren, meinst du?
Könnte sein.
Ja, das ist nicht unmöglich, dass wir in den nächsten paar Jahren da wieder mal vorbeikommen können. Ja, auf dem Weg dann Richtung Queenstown, das war ja immer noch der gleiche Tag, als wir Katrin, also Großcousine, getroffen haben, haben wir noch drei weitere Herr-der-Ringe-Drehorte gesehen. Und zwar zum einen wieder der Fluss Anduin. Wir erinnern uns, Moment mal, Fluss Anduin, den hattet ihr doch früher schon gesehen. Ja, wie gesagt, quasi jeder Fluss, der in Neuseeland fließt, wurde irgendwie für den Anduin verwendet. In dem Fall auch eine Stelle, und das war die Stelle, wo die Argonauten stehen, also die beiden riesigen Statuen aus dem ersten Teil, die stehen da nicht, die standen da auch nie, die sind CGI, aber man sieht genau die Stelle, wo der Fluss diese Biegung macht und sowas, die gibt es wirklich und die haben wir gesehen, ja. Das war auf einer Brücke, wo man auch Bungee springen kann, habe ich überlegt. Nee, ich habe eigentlich keinen Todeswunsch und dann haben wir es gelassen und sind dann einfach weitergefahren. Ja, aber wir waren zumindest bei der einen Stelle und sind dann zu einem anderen Punkt gefahren, nämlich nach Arrowtown. Arrowtown soll ein sehr netter Ort sein. Kann sein, wir waren nicht drin. Der einzige Grund, warum wir da waren, ist zwei Herr-der-Ringe-Drehorte. Zum einen ist es die Stelle, an der Isildur erschossen wird, ja noch im Prolog. Er hat einen Ring um den Hals und so, ne, und reitet dann da lang und dann kommen die Orks und erschießen ihn, als er ins Wasser springt. Ja, da ist das, da ist der Ork-Überfall, haben wir gesehen, waren wir da. Und dann waren wir noch an einer weiteren Stelle, nämlich an dieser gleichen ähnlichen Stelle, musst einfach nur quasi den Weg weiter runter folgen, kommst du irgendwann zur Brünenfurt. Wir erinnern uns, die Szene, an der auf der einen Seite Arwen steht, auf der anderen Seite die neuen Nazgul und sie sagen, give us the halfling she-elf. Und dann sagt Arwen ja, if you want him, come and claim him, bla bla bla. Und dann versucht er rüber und dann macht sie bla 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 bla. Ja, und dann kommen ja die ganzen, kommt das Wasser da runter. Schade an der Stelle ist, das ist an einer anderen Stelle. Dies war die Stelle, wo der Dialog gedreht wurde. Mit if you want him, come and claim him, das ist da. Aber als dann das Wasser da beschworen wird und da lang fließt, das ist an einer ganz anderen Stelle, also auch auf der Südinsel, wir haben es von der Luft aus gesehen, kommen wir nachher nochmal zu, aber das ist bei Skipper's Canyon und da durften wir mit dem Wohnmobil nicht hin, weil es ja nur ganz, ganz krude Wege gibt, die überhaupt dahin führen, war jetzt auch nicht so dramatisch, ich meine, ja, die Szene ist cool, aber wir haben es zumindest aus der Luft mal gesehen, aber das war jedenfalls die Szene, wir haben die Hälfte der Brünenfurt haben wir gesehen und waren direkt vor Ort. Ja, das war quasi unser kleiner Ausflug nach Arrowtown. Und dann sind wir abends nach Queenstown gekommen. Und der Queenstown ist recht groß, sehr touristisch. Also die haben, glaube ich, also die Stadt besteht aus 33% Hotels, 33% Restaurants und 33% Andenkenläden. Und 1% sind, glaube ich, Wohnhäuser. Aber der Rest ist einfach total touristisch. Ist auch vollkommen okay. Ist auch relativ, ich sag mal, so ein bisschen Etepetete, muss ich sagen. Aber ja, ist halt auch so ein bisschen Skiortmäßig, weil es liegt halt direkt bei den Bergen und dementsprechend sind halt die Häuser sehen halt aus wie so ein Skiort. Ne? Ich weiß nicht, ob du dir das drunter vorstellen kannst, aber wenn ihr Queenstown googelt, werdet ihr sehen, wie das da aussieht.
Sieht so ein bisschen skandinavisch aus von den Fotos her, hätte ich jetzt wieder mal gesagt. So, okay. So Holzhäuschen und so.
Ja.
Aber gut, ist ja auch hier Queenstown und nicht Pöbelstown, also so ein busy, wenn sich
ja,
die Reichen
ja, genau. Ist ja.
Da tummeln.
Richtig, richtig.
Wo, wenn
richtig.
Nicht da.
Natürlich. Und als wir dann abends es war der 20. Januar, als wir dort abends ankamen, wie gesagt, wir haben Arrowtown alles hinter uns gelassen und sind da angekommen, und dann haben wir uns gedacht, so, ey, hier gibt's halt, hat Miriam so gefunden, hier gibt's eine Herr-der-Ringe-Tour, ne, die heißt Pure Glenorchy-Tour. Und Glenorchy ist ein Ort, der nördlich von Queenstown liegt. Da wurden ganz viele Herr-der-Ringe-Sachen gedreht, ne? Super viele verschiedene Gebiete und so, aber da weiß man nicht so wirklich, ob man da überhaupt hin kann, also ob man mit dem Auto hin kann, ob man da mit einem Wohnmobil hin kann, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt und vor allen Dingen weiß man ja auch nicht, wo genau da die Drehorte sind, weil es so relativ schwer zu finden ist. Deswegen, ja, es gibt da diese Tour, nennt sich wieder Pure Glenorchy, wollen wir die machen? Und ich so, ja, können wir machen, kriegen wir noch einen Platz? Und dann haben wir online geguckt und siehe da, für den nächsten Tag direkt um 13 Uhr haben wir noch einen Platz bekommen. Das war sehr schön. Das war allerdings erst um 13 Uhr, deswegen waren wir morgens erstmal essen. Sagt man, wieso geht ihr denn morgens essen? Ihr hattet doch ein Wohnmobil. Wieso esst ihr nicht einfach im Wohnmobil? Und darauf lautet die Antwort, lass mich, ich mache, was ich will.
Ja, okay.
Nee, es gab da ein Café, das hatte der David uns auch damals empfohlen, die ganz leckere vegane Sachen machen. Die machen auch nicht vegane Sachen, aber die haben unfassbar gute vegane Pancakes gemacht mit noch so Sahne und Schokolade und frischen Himbeeren drauf und Ahornsirup. Also, nee, sorry, wahrscheinlich keine frischen Himbeeren, aber Himbeeren drauf und Ahornsirup und sowas und ganz toll. Und deswegen haben wir uns das dann mal zum Frühstück gegönnt. Und nicht einfach nur jeden Tag entweder Brot oder Müsli gegessen. Ja.
Ist akzeptiert.
Genau, diese Pure Glenorchy Tour, die kann ich sehr empfehlen. Also erstmal ist der Typ, der die Tour macht, also es sind mehrere, aber der Typ, der bei uns die Tour macht, ist ein verdammter Nerd. Und das ist fantastisch, weil der hat selbst sehr, sehr viel Ahnung für Herr der Ringe und zeigt einem dann auch halt wirklich die genauen Drehorte. Wir gehen die gleich einzeln durch, was wir da alles gesehen haben. Und erzählt halt auch tolle Geschichten, weil er wirklich einfach Ahnung von dem ganzen Thema hat. Zum Beispiel habe ich dadurch erfahren, dass als Herr der Ringe gedreht wurde, wollten sie halt nicht offiziell sagen, dass sie Herr der Ringe drehen. Was einfach daran liegt, dass Herr der Ringe eines der meistverkauften Bücher aller Zeiten ist. Und wenn das irgendwie damals rausgekommen wäre, dass Peter Jackson da Herr der Ringe dreht, oh Gott. Das, also ich meine, das Ganze, auch das Catering und sowas, wüsste ja dann Bescheid und die ganzen Hotels hätten das gewusst. Und oh, das hätte ja ein heilloses Durcheinander gegeben, wenn plötzlich alle davon gewusst hätten. Und deswegen hatten alle Drehbücher, und das haben wir auch eben das, was sie an die ganzen Caterer und sowas ans Hotel gemeldet haben, ein anderes Titelblatt, nämlich für den Film namens Jamboree. Und der soll 3 Teile haben, der alle Back-to-Back gedreht wird und es geht um Pfadfinder, die in einer Pfadfindergruppe unterwegs sind und es ist so ein bisschen so ein Coming-of-Age-Film von einem jungen Typen, der eben innerhalb dieser Pfadfindergruppe so ein bisschen an, ja, quasi an das Erwachsenenleben herangeführt wird.
Das über 3 Filme, okay.
Und das über 3 Filme, genau. Und darum sollte es daran gehen. Und wenn man dann die Seite umschlägt, sieht man, ah, Moment, Herr der Ringe. Ja. Aber das wussten die ganzen Leute damals nicht. Zu Recht. Jedenfalls ist einer der ersten Punkte, die wir da gesehen haben, ist noch auf dem Weg zu Glenorchy. Und zwar ist das der Ort, an dem Frodo und Sam auf dem Boden liegen und nach vorne gucken. Und da unten laufen dann die Olifanten oder auch Mumakil rum. Und wir haben keine Mumakil gesehen, doof. Tatsächlich hatte er mal erzählt, es gab wirklich Leute, einen, der damals gefragt hat, wie haben sie die Elefanten hierher bekommen? Ja, aber nein.
Mit Lichtkleber haben sie die zweiten paar Stoßzähne dran gemacht.
Ja, genau. Und wieso passen überhaupt so viele Leute auf den drauf, ja, ne? Ja, aber jedenfalls sehr lustig. Wir waren auch eine recht kleine Gruppe. Ich glaube, wir waren zu 7 oder so. Deswegen war es noch mehr ein Wunder, dass wir da Plätze für bekommen haben für die Tour. Aber umso besser für uns. Und dort konnten wir auch unter anderem eben die Szene nachstellen, dass wir uns da genau hingelegt haben. Genau an die Stelle, wo auch entsprechend Elijah Wood und Sean Astin damals lagen. Tatsächlich ist diese Gegend, wo dann die Olifanten langlaufen, gar nicht so weit entfernt. Aber sie haben das mit einem Ultraweitwinkelobjektiv gefilmt, sodass es aussieht, als ob es super weit weg wäre. Dabei ist es halt was zu einen Steinwurf entfernt. Ja, haben sie also einfach mit der Kamera einen Trick gemacht. Toll, ne? Außerdem in der gleichen Ecke, nur ein paar Meter weiter, ist die Stelle, bei der Sam 2 Kaninchen kocht und sich darüber beschwert, dass sie keine Kartoffeln haben. Taters. What we need are a few good taters.
Okay.
Ja, tatsächlich ist das nicht die Stelle, wo das gemacht wurde. Das Lagerfeuer war eigentlich in einem Gebiet, was mittlerweile alles wieder zugewuchert ist. Aber sie haben, einfach weil sie es können, ein paar Steine in den Kreis gelegt und so ein bisschen nachgebildet, als ob da das Lagerfeuer dann war. Es war eigentlich 10 Meter weiter, aber da hätten sie jetzt alles wieder roden müssen. Das ist ja auch Quatsch. Deswegen haben sie einfach an die Stelle dann verlegt und gesagt, ja, hier komm. Also ja, das ist jetzt quasi die Stelle, wo das ist. Mhm. Ich denke auch, ja. Anschließend sind wir weitergefahren mit dieser Tour. Das war, wie gesagt, relativ lang. Also wir sind losgefahren um 1 und wir waren wieder da. Da war es bereits nach 6. Ja, also 4, 5 Stunden waren wir auf jeden Fall unterwegs. Wir sind weitergefahren Richtung Paradise. Paradise und Glenorchy ist oben so die gleiche Ecke und waren da an einem Ort, wo nur die Pure Glenorchy Tour rein durfte, weil dieses Gebiet ist in privater Hand. Und da nur die haben eben eine entsprechende Verbindung oder eine Verbindung mit dem Typen, dem das gehört, dass sie da rein dürfen mit ihrer Tour. Da wurde ein Stück von der Hobbit gedreht, das ist mir jetzt relativ egal, das ist Beorns Hütte, die da gedreht wurde, aber gleichzeitig ist es auch die Stelle, wo im Hintergrund Isengard ist, also da ist eigentlich ein See, der See wurde wegretuschiert und stattdessen wurde der Orthanc, also Sarumans Turm, hingeflanscht. Außerdem war das dann die Stelle, wo wir sehr viele Repliken von Waffen in die Hand gedrückt bekommen haben, sowie Umhänge und ähnliches. Und dann durften wir dort da ein bisschen wild mit Waffen rumfuchteln und Herr der Ringe Sachen nachdrehen, ein bisschen nachspielen und You Shall Not Pass rufen und
ein Tränchen verdrücken, nehme ich an.
Nee, das nicht, weil das waren ja andere Leute da. Hat mich bei Hobbingen jetzt auch nicht aufgehalten, aber war einfach eine schöne Gegend. Dann sind wir weitergefahren und waren dann in Glenorchy. Glenorchy ist ein Teil von Lothlorien tatsächlich. Also da wurde ein Stück von Lothlorien gedreht. Wichtig ist da nur zu wissen, Lothlorien ist viel auch einfach im Studio entstanden. Kann man sich vorstellen, solche Bäume, wie es in Lothlorien sind, die gibt es halt im echten Leben nicht. Trotzdem ist ein Teil davon eben da entstanden. Und Fun Fact, auch gleichzeitig ist da die Szene entstanden, wo Boromir stirbt. Spoiler für Herr der Ringe für einen 23 Jahre alten Film. Und vor allem für noch ein viel älteres Buch. Also ich glaube, dass Boromir stirbt, das ist, glaube ich, keine Überraschung. Ja, und ich habe mich an den Baum gelehnt, an den Boromir dann auch lehnt. Spannenderweise ist es vielleicht gar nicht der Baum. Man weiß es nicht. Also er wusste es nicht und das ist wohl offenbar auch nicht bekannt, an welchem Baum genau diese Szene gedreht wurde, wo er halt sagt, er wurde followed you, my brother, my captain, my king. Ich habe mir jetzt gedacht, das ist dieser Baum und habe mich dann dahin gelegt.
Ja, ich werde es dir nicht anzweifeln.
Ich finde auch. Ich finde, das kann man quasi noch so durchgehen lassen.
Lass mich raten, am Dart River, der hier durchfließt, ist auch noch der Anduin gedreht worden.
Ja, selbstverständlich, überall, alle, jeder Fluss ist Anduin, ja.
Ja, okay.
Aber da haben wir jetzt nicht nochmal angehalten dafür. Ja, ansonsten hat er uns auch sehr viele nette Geschichten erzählt. Aber dann sind wir irgendwann entsprechend wieder zurückgekommen und waren dann abends wieder in Queenstown. Wir haben auf dem Weg natürlich auch übers Essen gesprochen, weil er wohnt da. Das heißt, er konnte uns auch entsprechend dann so ein paar Tipps geben und haben gesagt, hey, wir wollen heute Abend noch zu Ferg Burger gehen. Ferg Burger hatte David ja auch damals in den Himmel gelobt, ist eine Burgerkette, nee, gar nicht, ist gar keine Kette, ist ein Burgerladen, bei dem jeden Tag, quasi zu jeder Uhrzeit, ungefähr eine 30-minütige Schlange steht, weil alle darauf warten, bis ihre Burger gemacht sind und die dann total gehypt sind und super lecker sein sollen. Er hat gesagt, ganz ehrlich, Ferg Burger ist super touristisch, die Leute, die in Queenstown leben, gehen da gar nicht hin, denn da und da gibt es bessere Burger. Und dann haben wir gesagt, so echt, ist das so? Okay, dann machen wir das. Und sind zum anderen Burgerladen gegangen und es war halt saugut, also war richtig lecker. Am gleichen Abend waren wir aber noch bei Ferg Gialetta oder sowas. Jedenfalls ist ein Laden, der direkt neben Ferg Burger ist, der Eis anbietet. Und wir hatten auch sehr, sehr viele vegane Eissorten. Und dann habe ich ein veganes Eis gegessen. Das war auch sehr gut.
Schick.
Am Tag des 22. Januar wurden wir in aller Herrgottsfrühe angerufen. Es war glaube ich, 7:50 oder sowas. Wir waren gerade am Frühstücken, weil wir hatten eigentlich vor, an dem Tag in der Früh dann zu Deer Park Heights zu fahren. Kommen wir gleich zu. Stattdessen und am Nachmittag eine Helikoptertour zu machen, die wir gebucht hatten. Also mit dem Helikopter ein bisschen rumzufliegen. Dann wurden wir angerufen in dieser Früh und es wurde gesagt, hey, eure Helikoptertour heute Nachmittag findet nicht statt. Die Wettervorhersage ist zu schlecht, ihr würdet nichts sehen. Also wird zu bewölkt. Ihr habt die Wahl, entweder jetzt, also um 9, eine Helikoptertour zu machen, die ähnlich ist, aber nicht die lange, sondern ist eine kürzere, oder gar nichts. Und dann haben wir gesagt,
wir nehmen die kurze.
Dann die.
Okay.
Ja, letztendlich schon. Wir hatten halt so wenig Wahl. Ja. Ne? Dann haben wir halt gesagt, ja, dann machen wir ja die. Ich habe dann mein Frühstück abgebrochen, habe dann erst nach dem Helikopterflug was gegessen. Und dann saß ich zum ersten Mal in meinem Leben in einem Helikopter. Dom, warst du schon mal in einem Helikopter?
Nein, aber ich will es unbedingt mal machen.
Ja, ist nett. Also ich hatte es nicht so erwartet, wie es war, denn es ist super smooth. Also es ruckelt überhaupt nicht oder so. Es ist halt scheiß laut, aber du hast Kopfhörer auf, die halt so Noise Cancelling sind, wo du aber gleichzeitig noch so mit dem Captain und also man kann quasi miteinander sprechen. Es passen auch wenig Leute rein. Ich glaube, wir waren zu siebt, glaube ich. Ja. Die sieben Leute waren insgesamt in dem, also inklusive Piloten, in dem Helikopter. Und es wurde gesagt, dass es auch eine Herr-der-Ringe-Tour ist. Und das ist so ein bit of a stretch, sag ich mal, weil letztendlich...
Weil wahrscheinlich keine Szene in der Luft gedreht wurde.
Nee, das nicht. Man hat aber so ein paar Drehorte aus der Luft gesehen, weil wie gesagt, zum einen die Brunnenfurt, die haben wir da hinten gesehen. Zum anderen ein Ort, wo Aragorn aus dem Faden der Toten dann rauskommt oder sowas, das haben wir auch gesehen. Aber das war's. Er hatte auch nichts Besonderes zu gesagt oder so und nichts irgendwie Berichte, sondern hat einfach nur gesagt, ja, da ist übrigens das. Und wir beiden waren die einzigen von uns sieben, die mit Herr der Ringe viel anfangen konnten. Die anderen so, ja, keine Ahnung, vielleicht mal gesehen oder so. Deswegen so, na gut, dann waren wir auch da im Zweifel das falsche Publikum dafür, wenn er noch mehr hätte berichten wollen. Jedenfalls haben wir auch eine Helikopterlandung gemacht. Das war irgendwie auf knapp 2800 Meter Höhe oder sowas. sowas, war also relativ frisch da oben. Für uns war es ziemlich kalt. Er stand da kurzer Hose da. Wir haben gesagt so, wieso hältst du das, wie hältst du das aus? Und er so, ah ja, ich mache die Tour auch im Winter. Da ist es kalt. Das ist für mich hier vollkommen okay. Weil es waren so irgendwie einstellige Gradzahl da oben. Aber naja, wenn er meint. Die ganze Tour waren insgesamt, glaube ich, eine Dreiviertelstunde. Wir haben sehr, sehr, sehr schöne Luftaufnahmen gemacht. Also sehr viel von da oben auch gefotografiert und gefilmt, weil es einfach sehr, sehr gut aussieht. War aber, wie gesagt, schon nach 50 Minuten dann rum. Da mal kurz, ums Geld zu sprechen, ich glaube, es waren 700 Euro, die wir gezahlt haben für uns zwei. Ist also nicht sehr günstig, aber es, ja, man, was, hast ja keine Wahl, ne? Muss man halt auch mal gemacht haben.
Habt ihr dein Geld zurückbekommen? Sorry, weil es die Kürzere.
Ach so, ja. Nein, weil wir nichts gezahlt hatten im Vorfeld. Das war nur eine Reservierung, wir hatten okay. Vor Ort gezahlt und so haben wir eben für die kleinere Tour weniger gezahlt. Die andere wären, glaube ich, knapp 1000 gewesen oder so. Ja, aber wäre auch länger gewesen und hätte zwei Landungen gehabt, inklusive eine auf dem Gletscher, wo der Caradras war. Also ich wäre auf den Caradras gelandet, so bin ich das halt nicht. Vielleicht mal, wenn wir wieder da sind, nicht wahr?
Ja.
Der Caradras läuft ja nicht weg. Ist ja ein Gebirge.
Der Gletscher vielleicht, aber gut.
Ja, hoffentlich liegt da immer noch Schnee, aber ich sag mal, auf der Höhe sollte es eigentlich so weit bleiben. Am Nachmittag waren wir dann in Deer Park Heights. Deer Park ist, also war immer noch vormittags, fällt mir gerade auf, aber wir waren bis zum Nachmittag da. Wir waren da sehr, sehr lang. Deer Park ist, wie der Name schon sagt, ein Deer Park. Allerdings leben da auch ganz viele andere Tiere und die meisten siehst du gar nicht so, weil das Gebiet einfach so riesengroß ist, dass die Viecher einfach ja irgendwo sind, nur nicht da, wo die Menschen sind, was ich auch durchaus nachvollziehen kann. Würde ich auch machen. Außer kleine Schweinchen, die haben wir gesehen. Das war sehr, sehr putzig. Man konnte sich auch an so einer Maschine, konnte man ein 2-Dollar-Stück einwerfen und einen Eimer drunter stellen. Dann hat man einen Hebel gezogen und dann hat man Futter bekommen, um kleine Schweinchen zu füttern und später auch Ziegen zu füttern und theoretisch hat man auch Rehe, aber auch damit Essen abgeworfen. Nee, haben wir da also auch was zu essen gegeben. Und ja, das war tatsächlich sehr nett, die anzukrabbeln, die kleinen lustigen Schweinchen. Ja, Tierpark Heiz hat auch tatsächlich auf der Website schon direkt für sehr, sehr große Werbung, dass hier sehr viel der Ringe gedreht wurde. Und ihr vermutet es schon richtig. Das war natürlich auch der Grund, warum wir da waren. Übrigens, sorry für alle, die mit Herr der Ringe nicht mehr anfangen können, dass wir diese Folge noch schlimmer als letztes Mal, weil also hier war wirklich sehr, sehr viel. Und es war quasi, der Südinsel war sehr viel darauf ausgerichtet, Herr der Ringe zu sehen.
Aber das hast du ja schon angekündigt. Und alle, die jetzt hier immer noch sind, haben einfach, sorry, ist euer Fehler.
Ja, oder ihr mögt Herr der Ringe, was die richtige Einstellung wäre. Jedenfalls ist da sehr viel gedreht worden für den zweiten Teil, der ja meines Erachtens der beste Teil ist. Nämlich unter anderem der Überfall von der Vargs. Also das heißt, die Varge kommen da ja hin und Legolas bringt den einen um und dann wird dafür gekämpft und die anderen, die da lang reiten, werden von einem Varg überfallen. Und man sieht auch Aragorns Klippe, also die Klippe, wo Aragorn dann runterfällt. Und da waren wir auch. Wir waren an Aragorns Klippe und sie ist ausgeschildert als Aragorns Cliff. Also du kannst da, das führt ein kleiner Schild dahin. Und dann gehst du da hin und denkst, ah, hier genau ist es passiert, hier ist er runtergefallen und du guckst runter und ist so 2 Meter tief. So. Also ich sag mal, er hätte sich nicht so anstellen müssen, weil so tief war es gar nicht. War eigentlich das Lustige ist, im Film landet er unten in einem Fluss und die Stelle, wo er aus dem Fluss wieder rauskommt, ist auf der Nordinsel. Also er ist wirklich sehr, sehr weit geschwommen, okay. Offenbar. Zumindest, wenn man das geografisch richtig betrachtet. Ja, aber Aragorns Klippe war tatsächlich sehr schön, haben auch lustige Sachen nachgestellt. Und es gab auch die Stelle, an der Eowyn die leckerste Suppe zubereitet, die sie Aragorn dann unterbreitet, die er dann nicht so toll findet. Also auch das haben wir dann an der Stelle nachgedreht, weil wir uns gedacht haben, hey, wir haben Zeit, wir drehen jetzt Herr der Ringe. Das haben wir an mehreren Stellen gemacht, unter anderem auch da. Auch eine Stelle mit den Pfaden der Toten. Also ich habe ja vorhin gesagt, das ist da einmal da oben im Gebirge. Ja, aber von einem anderen Kamerawinkel ist es dann da. Finde ich mir ganz lustig. Ist mir nie aufgefallen, dass das so ist, dass es sich so viele Drehorte sind. Also allein schon, wenn du musst dir mal die Szene von der Brünenfurt angucken und mal wirklich darauf achten, auf den Hintergrund. Also im Sinne von, ist das wirklich die gleiche Stelle? Und man stellt sich raus, nee, ist es halt wirklich nicht. Also man kann das sehen dann, dass nur ein Teil davon da gedreht wurde und ein anderer Teil an einer völlig anderen Stelle in Neuseeland. Ja, in diesem Deer Park Heights haben wir, wie gesagt, viele, viele Stunden verbracht. Also wir waren morgens da, wir haben dann auch noch da zu Mittag gegessen. Nicht, dass es da was zu essen gäbe, aber wir waren ja mit einem Wohnmobil unterwegs, deswegen konnten wir einfach im Wohnmobil was zubereiten und dann auch essen. So, wie lange waren wir denn da? 10.30 Uhr haben wir angefangen und wir waren da bis 15 Uhr. Ja, über 5 Stunden waren wir dann da. Kannst du mal sehen. Ist aber auch eine nette Gegend.
Und so viele Drehorte.
So viele Drehorte, die man alle fotografieren muss. Und dann muss man ja gucken, wo genau der Drehort ist, weil das haben sie ein bisschen blöd gemacht. Also auf der Website steht halt Lord of the Rings 3, Doppelpunkt, das und das ist dann da passiert. Und dann geht man da, wenn man da wirklich vor Ort ist, steht einfach nur so ein Schild, zeigst du nach links, da steht LOTR 3. Und mehr Information ist da nicht. Und dann geht man halt in diese Pfeilrichtung, also läuft dann da auch hin, ne, das ist ja klar. Und muss dann da vor Ort suchen, so okay, wo ist jetzt genau der Winkel? Und dann sucht man halt diese Szene raus und findet das dann irgendwie und versucht sich dann damit zurechtzufinden, wo das jetzt genau war. Aber gut, kann man auch nichts machen. Ja, am gleichen Tag waren wir dann abends tatsächlich bei Ferg Burger, weil wir wollten halt gucken, okay, wird es den Hype gerecht? Es gibt auf der gesamten Speisekarte keine veganen Burger, zumindest nicht ausgeschildert, aber zwei vegetarische Burger, die, wenn du sagst, mach mal vegan, lassen die halt den Käse weg, dann ist er vegan. Relativ simpel. Und die haben wir dann gegessen. Zwei verschiedene. Und da gab es auch Pommes dazu. Und ich muss sagen, ich bin völlig unterwältigt. Also der ist halt einfach nicht gut. Also er ist okay, natürlich, aber der am Tag, den wir am Tag davor gegessen haben, war halt wirklich viel besser. Also das ist halt wirklich völlig overhyped. Wir standen da auch wieder locker 20 Minuten in der Schlange. Dann war unser Essen fertig und sie will es uns quasi gerade rüberbringen, dreht sich um, in dem Moment läuft einer lang, also auch aus vom gleichen Team, und der eine Burger fällt auf den Boden. Dürfen sie natürlich auch nicht rausgeben, hätte ich auch nicht gewollt, ehrlich gesagt. Mussten sie also nochmal fertig machen, bis es dann durch war. Also ja, also das ist, wie gesagt, echt nicht so besonders. Ferg Burger, dazu ist es auch noch teuer. Also muss man sich nicht zwingend geben. Geht lieber zu anderen Burger-Restaurants.
Nämlich der da hieß...
Das andere Restaurant, wo wir davor die leckeren Burger gegessen haben, war Smith's Craft Beer House. Also Smith's Craft Beer House. Ich glaube, so ist eher die Betonung. Die haben so ganz viel Craft Beer. Die haben auch andere Sachen, nämlich nicht Craft Beer und einfach Wasser und andere Getränke. Jedenfalls haben die eine Speisekarte, die ist super lang mit verschiedenen Bieren. Aber eben auch gute Burger, unter anderem vegane Burger. Und das sind die guten. Das sollte man nämlich essen. So, jetzt habt ihr das gehört. Ferg Burger, wenn er meint... Ich finde es nicht so besonders. Am nächsten Tag wollten wir morgens Paragliden gehen, aber hat nicht geklappt. Warum hat es nicht geklappt? War zu windig. Also wir haben da ständig, in Queenstown fliegen da ständig Leute von diesen G-Force Paragliding runter. Also du siehst mal die ganze Zeit, immer wenn du in den Himmel guckst, siehst du irgendwelche Leute paragliden. Aber nicht für uns, denn wie gesagt, es war zu windig. Das heißt, morgens sollte man eben auf die Website gucken. Wir hätten theoretisch die Tour ganz, ganz früh morgens gehabt, ich glaube 9 oder sowas. Also die erste. Und da hat man auf die Website geguckt und eine halbe Stunde vorher sollte man das machen. Haben wir schon geguckt, steht da drauf, nope, we're closed for today. War ein bisschen doof. Da ruft man da an, da geht eine nette Dame ans Telefon. Und dann sagen wir, yo, hallo, wir hätten heute eine Tour gehabt. Die so, yo, alles klar, ich sehe hier auch schon. Ja, findet nicht statt. Wollt ihr wann anders kommen? Da sagen wir, ja, heute noch. Da sagen die, ja, nee, weil heute halt nicht mehr. Da sagen wir, ja, wir sind halt ab morgen weg. Ja, dann schade. Ja, dann erstatten wir euch das jetzt. Ja, gerne. Und dann kriegst du instant dein Geld überstattet. Ist halt busy. Also ist schon nett gemacht und hat ja auch gern geklappt. Aber schade für uns, dass es nicht geklappt hat. Hast du schon mal Paragliding gemacht?
Nö, leider nicht.
Würdest du aber mal machen?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin bei sowas, bei allem dabei. Also ich habe einmal einen Bungee-Sprung gemacht, den habe ich überlebt, dann kriege ich Paragliding auch hin.
Ja, Bungee-Sprung weiß ich nicht. Ich glaube, also habe ich keinen Bock drauf, ehrlich gesagt, weil es ist auch so schnell vorbei, ne? Deswegen.
Das stimmt.
Weiß ich nicht.
Aber war schon ein krasser Adrenalinkick.
Das glaube ich dir.
Paragliding fände ich schon cooler. Einfach so länger da und.
Ja, ist ja auch ein Tandem-Sprung, ne? Das heißt ja nicht so, als ob du da irgendwie allein schon mit an den Strippen ziehst, sondern das macht halt jemand für dich und du sitzt letztendlich einfach nur in der Luft. Fand ich klang ganz cool, haben wir aber nicht gepackt. Wie gesagt, fiel ja aus. Stattdessen sind wir dann einfach nochmal nach Richtung Norden gefahren, nochmal Richtung Glenorchy, weil wir wollten nochmal zu der wir haben tatsächlich, es glaubt das eigentlich keiner, wir sind nochmal zu der Stelle gefahren, wo diese Szene gedreht wurde mit den Potatoes, ne? Also hier, wo Gollum und Sam sich da übers Essen drüber herziehen. Einfach nur, weil wir diese Szene drehen wollten. Und da, als wir halt mit der Gruppe da waren, konnten wir das natürlich nicht machen. Das wäre halt albern geworden. Und deswegen sind wir wirklich nochmal, ich glaube, eine gute halbe Stunde die eine Richtung, eine halbe Stunde wieder zurück, um diese Szene nachzudrehen. Das haben wir dann auch gemacht. Wir haben 7 Takes gebraucht, bis wir es dann tatsächlich drauf hatten. Ja. Aber hat sich gelohnt. Jetzt haben wir es nämlich nachgedreht.
Okay, also ihr habt quasi mit vielen Leuten, die ihr nie wiedersehen werdet, leider zu viel Hemmung gehabt. Aber es ist ja schön, dass da das Paragliding ausgefallen ist. Weil so hattet ihr die Chance einfach nochmal. Richtig. Aber das habe ich vorhin falsch verstanden. Also man kommt da jetzt nicht nur übers Boot hin, sondern kann da auch hinfahren nach Glenorchy?
Das ist nur in die Richtung Glenorchy. Also einfach nur quasi Richtung Nordwesten gewesen.
Ach,
wir sind
so, okay.
Nicht dahin gefahren.
Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so komplett abgelegen und überhaupt nicht gut zu erreichen und...
Ist auch nicht gut zu erreichen.
Nicht aber, gut, aber es ist erreichbar, okay.
Es ist erreichbar mit einem Auto, ja. Aber diese Stelle, wo diese Szene gedreht wurde, da fährst du einfach ganz normal hin. Das ist ein Campground, der da sogar in der Nähe ist.
Ach so, na dann.
Also das ist nicht so schwer, ja. Stattdessen waren wir am gleichen Nachmittag, dann sind wir Richtung Manapouri gefahren und waren bei den Rakatu Wetlands. Wie der Name schon sagt, sind es Wetlands und heißen Moore. Davon gibt es in Neuseeland leider nicht mehr viele, weil auch Neuseeland auf die wahnsinnig smarte Idee kommt, beziehungsweise die Leute, die da leben, zu sagen, hey, Moore, lass sie doch mal einfach austrocknen. Das ist bestimmt eine ganz, ganz tolle Idee, weil man braucht ja den Torf für Erde und sowas. Und das ist alles ganz schrecklich. Könnt ihr euch mal durchlesen, warum das alles so blöd ist. Hat jedenfalls damit zu tun, dass Moore sehr, sehr viel CO2 speichern können über viele, viele tausende Jahre. Und wenn die trockengelegt werden, wird sehr, sehr viel CO2 in sehr, sehr kurzer Zeit wieder freigegeben. Nicht gut. Aber das ist eben auch was, wo Neuseeland sagt, okay, vielleicht sollten wir das einfach mal lassen. Und deswegen machen sie das auch nicht mehr, sondern renaturieren das Ganze jetzt. Das wäre positiv. Zum Beispiel da, die Rakatu Wetlands, die sind sehr hübsch, haben wir so eine kleine Wanderung gemacht, ein paar Kilometer, nichts Besonderes, aber sieht sehr nett aus. Es sieht so aus wie die Totenmarsche, die sind da auch in der Nähe, aber da kommst du nicht hin. Also da kommst du insofern nicht hin, weil das ein Privatgelände ist, aber sieht so ein bisschen aus wie die Totensümpfe. Mhm. Man könnte quasi, Totensümpfe, wenn du sie über Wish bestellst vielleicht.
Okay, aber naja gut. Ja. Nächstes Mal, wenn Peter Jackson was dreht, dann muss er das einfach alles selbst kaufen und dann hinterher vermarkten.
Das wäre nur fair, ja.
Ja, finde ich auch.
Ja, wir sind jetzt am 24. Januar. Der Urlaub neigte sich langsam dem Ende entgegen, aber wir hatten noch sehr, sehr viel vor. Und zum Beispiel sind wir an diesem Tag zu den Doubtful Sounds gegangen, beziehungsweise gefahren worden. Das war auch von Manapouri aus. Fährt man, das ist echt eine ziemliche Tortur. Also der Tag war sehr, sehr lang. Also er hat morgens angefangen, glaube um 21:45 sind wir los und wir waren, glaube ich, nachmittags um, weiß ich nicht, wann waren wir denn wieder da? 19 Uhr, 18 Uhr, irgendwie sowas im Dreh. Also wirklich lange Zeit waren wir unterwegs. Einfach deswegen. Man fährt erstmal mit einem Schiff über den Manapouri Lake. Das ist schon mal das eine. Das dauert schon mal eine gewisse Zeit. Mhm. Dann fährt man mit einem Bus über so ein Gebirge drüber, um zu den Doubtful Sounds zu kommen. Dann fährt man 3 Stunden mit einem Schiff auf den Doubtful Sounds rum. Dann fährt man wieder mit diesem lustigen Bus über diesen Berg drüber. Und dann fährt man wieder mit einem Schiff über den Manapouri Lake. Also es ist wirklich insgesamt eine sehr, sehr lange Tour, um dann zu den Doubtful Sounds zu kommen. Die Doubtful Sounds sind hübsch, durchaus, da sage ich gar nichts Negatives. Es ist Fjorde, ne? Also ich weiß nicht, ich erkenne den Unterschied zwischen Sound und Fjord nicht.
So, Miriam, Faktencheck für nächstes Mal.
Okay. Ist halt einfach ein nettes, ja, ich sag mal, Fjordlandschaft im Zweifel. Daneben sind ganz viele schöne Berge, durch die man da lang fährt. Die sehen alle sehr, sehr nett aus. Man ist die ganze Zeit auf einem Schiff unterwegs. Das Schiff schwankt auch überhaupt nicht. Also es hat tatsächlich wieder sehr gut geklappt, dass mir nicht kotzspürübel geworden ist. Da habe ich nämlich immer so ein bisschen Schiss vor, wenn ich Schiff fahre, aber in dem Fall auch wieder alles gut gewesen. Tatsächlich ist die Tour meines Erachtens zu lang. Also das merkt man daran, dass ich am Ende wirklich literally auf dem Boot eingepennt bin. Einfach weil die Gegend ist also auch nicht so unterschiedlich. Also sie sieht halt sehr, sehr ähnlich aus die ganze Zeit. Und durch die erst Schiff, dann Bus, dann wieder Schiff, dann wieder Bus, dann wieder Schiff. Ist meines Erachtens zu lang. Auch gar nicht mal sehr, sehr günstig. Also man zahlt da irgendwie schon seine 200 Euro oder sowas, um diese Tour da zu machen. Macht ja auch Sinn, weil es ja auch viel los und so. Der Bus hält auch an diversen Stellen an, um nochmal irgendwie einen schönen Ausblick auf diverse Wasserfälle zu haben. Das sieht doch alles ganz cool aus. Dennoch, wenn ich die Wahl hätte zwischen Doubtful Sound und dem, was wir gleich besprechen, nämlich Milford Sound, ist meine Entscheidung ganz, ganz klar. Milford Sound ist einfach netter. Was interessant ist, weil ganz viele Leute sagen, Doubtful Sound ist toller. Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr besser findet. Dom, du hast ja zumindest jetzt mal Fotos gesehen, wahrscheinlich, wenn du sie angeguckt hast.
Ich bin noch bei Doubtful Sound, aber ich kann euch jetzt den Unterschied zwischen Sound und Fjord liefern.
Oh ja, leg los.
Ein Sound wird durch einen Fluss geformt, ein Fjord durch einen Gletscher.
Okay.
So die Kurzform.
Ein Sound wird durch einen Fluss geformt, ein Fjord durch einen Gletscher?
Ja.
Okay, dann ist es, glaube ich, kein Sound.
Weil da Gletscher waren?
Ja. Soweit ich weiß. Ist auch egal. Okay, nächster Tag, Milford Sound. Also wir sind erstmal am gleichen Abend noch nach Teanau gefahren. Das ist so 20 Kilometer von Manapouri entfernt, also keine besonders lange Tour. Für Milford Sound hatten wir auch wieder eine Tour gebucht. Theoretisch kann man da auch wieder alleine hinfahren, aber es ist schon ziemlich weit weg. Jetzt habe ich eben mich gerade noch beschwert von wegen, ey, du fährst erst Schiff, dann Bus, dann Schiff, dann Bus, dann Schiff. Ganz schön lang. Und dann lass uns am nächsten Tag doch lieber einfach 3 Stunden Auto fahren, Schiff und dann wieder 3 Stunden Auto fahren. Aber das haben wir, der letzte Hill we chose to die on, das haben wir tatsächlich dann eben entsprechend auch gemacht. Und das war auch gut so. Denn da hatte uns ein sehr motivierter Typ, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Jeff, doch hieß Jeff. Der hat uns da lang gefahren mit weiteren anderen Individuen. Auch eher eine kleinere Tour, die wir da gemacht haben, sind wir die gesamte Strecke erstmal gefahren. Er hat uns im Prinzip die ganze Tour über unterhalten. Also er hat immer ein bisschen was zu erzählt und über die Gegend berichtet. Wir haben tatsächlich die Nebelgebirge gesehen, das war auch sehr nett. Ne? Auch wieder eine kleine Herr-der-Ringe-Drehort, beziehungsweise kein Drehort, sondern einfach nur so eine Herr-der-Ringe-Landschaft, die wir da gesehen haben. Und sehr, sehr klares Wasser haben wir gesehen. Er hat gesagt, dieses Wasser kommt quasi direkt von den Bergen hier. Kannst du auf jeden Fall trinken. Haben wir auch gemacht. Haben auch ganz viele andere gemacht. Ist einfach total klares Wasser gewesen. Und dann sind wir nach 3-stündiger Fahrt, also auf dem Weg hin, haben wir tatsächlich wenig Pausen gemacht. Irgendwie nur einmal so zum Pinkeln oder sowas. Sonst relativ straight durch, weil wir halt eben dieses Schiff erreichen mussten. Auf der Rückfahrt haben wir dann mehr Pausen gemacht, was auch gut war. Aber wir mussten ja erstmal zu diesem Schiff kommen. Ja, das Schiff war auch wesentlich kleiner als es bei Doubtful Sound, was es auch so ein ganz bisschen familiärer gemacht hat, weil wesentlich weniger Leute da waren. Und Milford Sound ist einfach wunderschön. Also ich finde es so viel hübscher als Doubtful Sound. Und ich muss sagen, leider hat es bei uns nicht geregnet. Das klingt komisch, wenn man das so sagt. Aber Milford Sound ist letztendlich auch, wie gesagt, ein Sound. Das heißt, du fährst dann durch dieses Wasser. Und um dich rum sind sehr, sehr steile Berge. Und wenn es regnet, dann regnet es quasi auch von den Bergen runter. Das heißt, alles ist quasi ein Wasserfall. Überall regnet es runter. Ist da leider nicht der Fall. Es gibt, weil es bei uns nicht geregnet hat, es gibt in Milford Sound einige quasi ständige Wasserfälle, wo einfach ununterbrochen Wasser runterkommt. Aber wenn es halt entsprechend geregnet hat, wird alles quasi zu einem Wasserfall. Und das sähe ja natürlich nochmal atemberaubender aus, als wir es das hatten. Hoffen wir mal, dass wenn wir das nächste Mal da sind, dass es regnet. Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch. Milford Sound hat über 200 Regentage im Jahr. Das war keiner. Der 25. Januar 2024 war kein Regentag. Trotzdem war es sehr schön. Und da haben wir sehr, sehr viele Robben wieder gesehen. Die leben da einfach rum. War hübsch.
Die robbten da so.
Genau. Robben sieht man auch teilweise sau schwer. Das sind also diese Fur Seals. Auf Deutsch sind das Seebären, die bewegen sich wenig. Also ich meine, die sind auch an Wasser total grazil und an Land total plump. Aber gut, das ist bei Robben, glaube ich, einfach immer der Fall, dass sie sich einfach im Wasser wesentlich besser bewegen können. Und an Land liegen sie einfach nur rum und trocknen quasi so ein bisschen in der Sonne vor sich hin und sieht immer so aus, oh Gott, geht's denen gut? Aber ja, denen geht's gut. Also das, da ist ja nichts. Ich möchte gerne von einem Naturphänomen berichten, was sich a Tree Avalanche nennt. Und zwar folgendes. Diese Gebirge, wie gesagt, es sind sehr, sehr steil und alles aus Granit. Granit ist jetzt nicht gerade das, wo man sagt, ey, da fühlt ein Baum sich wohl. Da hält er sich mal fest. Nichtsdestotrotz sind diese ganzen Berge sehr, sehr stark bewachsen. Wie funktioniert das? Die Natur findet da quasi den Weg. Und zwar bildet sich da Moos im Laufe der Zeit. Moos bildet wiederum Erde. Und dadurch haben Bäume, sag mal, ungefähr so einen halben bis einen Meter Wurzelplatz nach unten. Das reicht jetzt vielleicht für eine Zimmerpflanze, aber das reicht nicht für einen großen Baum, weil der muss weiter als einen Meter in die Tiefe sich festhalten. Deswegen haben diese Bäume, halten sich gegenseitig fest. Das heißt, die strecken ihre Fühler, wollte ich gerade sagen, ihre Wurzeln zu den Seiten aus und halten damit quasi Händchen. Die halten sich wirklich gegenseitig fest und stabilisieren sich dadurch, dass sie da alle wachsen können. Das funktioniert auch wunderbar, bis vielleicht ganz oben irgendwann mal ein Felssturz kommt oder ein Baum oben umkippt durch Sturm oder was auch immer. Dann reißt es den ganzen Baumbestand an dieser Spalte quasi nach unten. Das sieht dann immer auf Bildern und so, ich weiß nicht, ob man sieht, sieht das immer so aus, als ob da so ein weißer Strich quasi ist. Und dann denkt sie, ah, was da ist, ist das ein Wasserfall oder so? Nee, da waren mal Bäume, da ist jetzt wieder nur Granit, weil die Bäume sich quasi weggerissen hat an der Stelle. Das ist eine sogenannte Tree Avalanche. Das ist auch interessant, weil nach ein paar hunderten Jahren werden da wieder Bäume sein. Also ich habe hier ein Bild, werdet ihr wahrscheinlich auch bei Instagram dann sehen, wo einfach eine riesige Stelle nur weiß ist. Ich sag mal, kommt ein paar hundert Jahre später dahin, dann wird alles wieder zugewachsen sein, weil da bildet sich jetzt wieder Moos. Dadurch können sich wieder die Bäume daran festhalten und dann reißt sie vielleicht wieder runter. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend, weil Milford Sound ist, also generell dieses Gebiet, dieses Fjordland, ist Neuseelands größter Nationalpark. Er ist größer als der Yosemite und der Yellowstone Nationalpark zusammen. Er ist so groß wie die anderen 13 Nationalparks with room to spare. Also ist das wirklich ein sehr, sehr großes Gebiet und dementsprechend auch sehr gut geschützt. Das heißt, diese ganze Gegend da bei Milford Sound war noch nie von Menschen besucht. Also das, da gibt es auch für Menschen nichts. Das ist halt relativ fad da. Also ich meine, was willst du da machen? Mhm. Ne? Außer halt, dass es schön aussieht. Also wirklich sehr, sehr schön aussieht. Ich hatte ja schon in der ersten Folge jetzt gesagt, in der Folge vor 3 Wochen, dass Neuseeland plant, die ganzen Räuber, also die ganzen Stouts, Possums und Ratten quasi loszuwerden und das halt mit verschiedenen Fallen. Und unser Tourguide, der Jeff, der hatte gesagt, Fjordland ist quasi das Battlefield, wo es entschieden wird. Und er ist der Meinung, und das kann ich nachvollziehen, dass dieser Kampf verloren gehen wird, weil das Fjordland ist so groß und so dicht bewachsen und halt eben auch so unzugänglich. Du darfst da ja nicht rein, du kannst ja nicht einfach sagen, ah ja gut, dann laufen wir halt alle erstmal hier quer durch und bauen überall Fallen auf. Geht halt nicht. Das heißt, es wird ganz viel Gebiet geben innerhalb von Milford Sound und innerhalb generell des Fjordlandes, wo du keine Fallen aufstellen kannst, weil du da nicht hinkommst. Und deswegen sind sie halt da schon schwer am Überlegen, okay, was können sie machen? Überlegen halt eben entsprechend Gift aus der Luft abzuwerfen. Ist halt die Frage, okay, es muss halt was sein, was Vögel essen können und Säugetiere nicht. Also in der Hoffnung, dass halt nur die Säugetiere das dann fressen und daran verrecken. Aber die Vögel, die da leben, dass selbst wenn sie es fressen würden, daran nicht zugrunde gehen, weil das wäre ja natürlich noch fataler. Aber die Idee ist ja immer noch eine noble, nämlich die Säugetiere da wegzubekommen, damit Neuseeland wieder so ist, wie Neuseeland sein sollte. Aber das wird halt entsprechend, sag mal, das wird ein großes Gebiet, wo es wirklich schwer wird.
Ja, da vielleicht muss man Trump wählen, Zaun bauen und dann die Fjordländer, das Fjordland abschirmen. Nee, ja, ist irgendwie, ja, spannend. Also, ja. Kann man sich nicht so gut vorstellen.
Richtig. Ja, auf dem Rückweg waren wir dann noch an verschiedenen Stellen. Keine Herr-der-Ringe-Drehorte diesmal, verblüffenderweise.
Was habt ihr da gemacht? Sorry.
Ich weiß gar nicht, gibt es da noch mehr? Ja, es gibt noch mehr. Also wir haben auch ein paar Delfine gesehen. Die waren süß. Die sind da lang geschwommen. Sind so auch ein bisschen neben dem Boot hergekommen. Einfach weil die ja immer auch sehr neugierig sind. Sind sie quasi am Boot und unters Boot und so dran vorbei und haben sich alles mal genau angeguckt. Und jetzt sind die jetzt nicht rumgesprungen oder sowas. Das wäre natürlich noch schöner gewesen. Aber man hat sie auf jeden Fall gesehen. Und Delfine sind immer putzig. Ja. Mhm. Nee, wir waren einfach noch an verschiedenen Stellen wandern. Einfach, also was heißt wandern? Das ist immer so ein bisschen, in dem Fall ein bisschen übertrieben dargestellt. Das waren halt so 20-Minuten-Runden, die man da so gemacht hat, weil da sehr schöne Flüsse langfließen zum Beispiel. Und die haben wir da immer noch gesehen und da an geeigneten Stellen Pause gemacht. Was aber ganz besonders war, dass wir Kias gesehen haben. Kia ist nicht die Automarke, wo wir uns super drüber gefreut haben, dass wir endlich mal eine, in dem Fall koreanische Automarke finden, sondern geschrieben Kea, also K-E-A. Das sind Papageien und zwar der einzige alpine Papagei auf der Welt ist ein Kia. Sehr grün von der Farbe her, aber darunter ist er. Also das Gefieder ist von unten eigentlich orange. Sind wahnsinnig kluge Viecher. Also ich erzähle gleich mal ein paar Fakten von denen. Aber jedenfalls war es sehr, sehr schön, dass wir gesehen haben. Wir ahnten schon, dass wir die da sehen, weil wir halt eben im alpinen Gebiet waren. Wir hatten Glück. Wir haben welche gesehen, die da rumsaßen auf der Straße tatsächlich. Also die wurden jetzt nicht überfahren oder so, weil das war so ein Tunnel, der nur von einer Seite immer befahren wird. Das heißt, es ist so quasi eine Ampel, die dauert halt irgendwie so 15 Minuten. Und innerhalb dieser, als es ankam, waren es irgendwie noch 10 Minuten, bevor es wieder grün wurde. Deswegen hatten wir da Zeit auszusteigen. Und da waren halt eben diese aufmüpfigen kleinen Kias. Die sind nämlich sehr, sehr, wie gesagt, aufmüpfig und sehr neugierig. Soll das heißen? Alle Leute sind, die da waren, oh geil, Kias, auf jeden Fall hingehen, Foto machen. Und normalerweise denkt man so, oh ein Mensch, ich geh besser mal weg. Und die Kias sind so, hey, was hast denn du da in der Hand? Und guckt so und kommt halt quasi immer näher. Einer macht so einen Kofferraum auf, der Kia kommt einfach direkt zu dem und springt einfach so quasi hinten rein und guckt immer so, was der so im Kofferraum hat. Also die sind so neugierig, diese Viecher. Es ist wirklich erschütternd, was sie sich alles genau angucken wollen. Mittlerweile es ist so, dass in Neuseeland die Autos ein bisschen anders gebaut werden müssen als quasi sonst überall, weil Kias ganz gerne mit ihrem Schnabel die Isolierung von Fenstern kaputt machen und dann bricht einfach so die Scheibe zusammen. Die haben nämlich einen sehr, sehr spitzen Schnabel und deswegen knabbern die ganz gerne so an Isolierung und dann geht die kaputt. Ja, lustige Viecher.
Die Story zusammengefasst gibt es auf dem Wikipedia-Artikel von den Kias. Also du siehst ein Foto, wo dran steht, Kia da einen Rucksack und er sucht. Man denkt so, okay, er will diesen Rucksack gerade zerstören, um was auch immer da drin ist, zu bekommen. Und ein Kia knabbert an der Türdichtung eines Autos. Und er sieht auch ziemlich gewalttätig aus. Ja. Aber auch ja, süß dabei.
Also, die sind auch sehr, sehr süß.
Ich würde sie nicht übernehmen. Sagen, ja. Zerstört doch mein Auto.
Auch, ja, es ist okay, das darfst du machen, kleiner Kia. Sind wirklich sehr, sehr putzig, die kleinen lustigen Gesellen. Traurigerweise waren die auch lange Zeit vom Aussterben bedroht. Ich weiß nicht, ob sie immer noch auf der roten Liste stehen. Nicht, weil die irgendwie besondere Fressfeinde oder sowas hätten, sondern weil sie sehr, sehr stark gejagt wurden. Auch wieder aus dem dümmsten aller Gründe. Und zwar gab es mal entweder das Gerücht oder die Wahrheit, dass Kias gerne Schafe killen. Im Sinne von, die setzen sich quasi in deren Nacken, picken in deren Genick rum und dann durch sterben die halt im Zweifel. Und deswegen wurden Kias sehr viele gejagt. Und es war auch mal so, dass eine damalige neuseeländische Regierung quasi Geld ausgelobt hat für das Erschießen von Kias. Man konnte das immer nachweisen, indem man den Schnabel vorbeigebracht hat. Der Schnabel ist sehr, sehr eindrucksvoll und auch nur bei Kias zu finden. Deswegen haben die quasi dann pro Schnabel haben die dann x-tausend oder x-hundert, was auch immer, Dollar bekommen. Was dann nahezu dazu geführt hat, dass die Viecher ausgestorben sind. Mittlerweile ist das natürlich nicht mehr so, sind auch wieder sehr geschützt und der Bestand erholt sich wohl auch, aber es ist immer wieder erschütternd zu sehen, wie dumm Menschen sind an der Stelle, nicht wahr? Einfach Viecher umbringen, weil die, ja.
War da denn, also nicht jetzt irgendwas dran? Ah ja, ich lese gerade, sie ernähren sich auch vom Aas von so Tieren, aber gut.
Ja, genau. Ja. Das kann ja sein, aber ja. Es ist halt, ich meine, es wäre nicht belegt, dass sie tatsächlich Schafe auch tatsächlich in der Form umbringen. Kias sind in dem Fall auch sehr, sehr klug, weil sie mögen, sie essen gerne und ich habe ja schon gesagt, es gibt überall diese Fallen, die normalerweise eben für Marder gedacht sind, im Sinne von Marder geht rein, löst was aus, wird da drin gefangen genommen, was auch immer, fällt irgendwas Genick gebrochen, was auch immer, bevor sie ans Essen kommen. Kias gucken sich die Apparatur an, fliegen los, holen einen Stock, lösen mit dem Stock die Falle aus und können dann einfach zum Essen hin. Dann haben sie die Falle umgebaut, dass sie ums Eck geht, ne? Also dass quasi dieser Marder, wenn er da rein müsste, einmal ums Eck laufen müsste, um zum Essen zu kommen. Kias haben da die Apparatur gesehen, haben sich einen L-förmigen Stock, suchen sie sich, und auch wirklich weit entfernt, das heißt, sie fliegen erstmal eine ganze Ecke und sagen, okay, ich brauche den perfekten Stock, finden dann einen L-förmigen Stock, lösen damit die Falle auf und können das Essen quasi rausholen. Also die müssen die Marderfallen immer weiter ausbauen, damit Kias sie nicht einfach die ganze Zeit auslösen und selbst das Essen rausholen. Mit Kias haben sie auch so nette Versuche gemacht, die haben zum Beispiel also so im Sinne von hier, Kia, ein Escape Room für dich. Du musst auf den Knopf drücken und irgendwo einen Hebel ziehen und sowas, damit du irgendwann zum Essen kommst. Ein Kia war quasi in dem Raum, ein anderer Kia hat zugeguckt. Der Kia, der in dem Raum war, hat halt ein bisschen rumprobiert, hat es irgendwann geschafft. Dann haben sie den rausgenommen, haben den anderen Kia, der das nur einmal gesehen hat, reingesetzt. Er hat direkt alles geschafft, also auf Anhieb. So, das ist im Sinne von, okay, da muss ich drücken, da muss ich das eingeben und so weiter. Und ist dann einfach durchgekommen und hat dann direkt Essen bekommen. Also Kias sind einfach sehr, sehr schlau. Unser Guide hat gesagt, Kias haben ungefähr das entwickelte Gehirn eines 3- bis 4-jährigen Menschen. Fun Fact, vor ein paar Jahren hätte ein Kia noch der Präsident der USA sein können. Vom Intellekt her. Ja, Kias also sehr, sehr tolle Viecher und wir waren sehr froh, dass wir sie gesehen haben. Wenn wir schon nicht Kakapos sehen, dann wenigstens Kias, denn die sind einfach sehr, sehr knuffig und Miriam hat mit ihrer Kamera so derart draufgehalten und gefühlt 200 Fotos nur von Kias gemacht, einfach weil die so knuffig aussehen. Ihr werdet sie natürlich auch bei Instagram begutachten können.
200 finde ich ein bisschen wenig. Ich hätte mehr geschafft.
Ja, vermutlich.
Wo sind wir jetzt gerade nochmal?
Wir sind jetzt gleich wieder zurück in Thernau. Das war wie nur der Ausflug von Burford Sound zurück. Burford Sound haben wir gesehen und dann sind wir entsprechend wieder am gleichen nach unten nach Thernau gekommen. Am nächsten Tag stand der Kepler-Track auf dem Programm. Kepler-Track ist auch einer der Great Walks. Auch da natürlich nicht die gesamte Tour, sondern wir haben die Tour gemacht zur Mount Luxmore Hut. So heißen, wir haben unten angefangen und sind einmal einen Berg hoch und dann gleich einen Berg wieder runter. Auch da hatten wir eine gewisse Zeitbegrenzung, denn wir sind mit einem kleinen Wassertaxi übers Wasser. Das war echt, sorry, die Fahrt waren, ich glaube, so 7 Minuten und hat einfach $50 gekostet für uns zwei. Also Geldschneiderei vor dem Herrn, einfach nur, dass wir da einmal kurz übers Wasser konnten. Man kann auch laufen, dann macht die Strecke aber nochmal irgendwie 14 Kilometer länger, weil du einmal um den See drum musst. Und deswegen haben die sich gedacht, ah ja, dann können wir auch Geld dafür verlangen, ne? Ja, von mir aus sei denen gegönnt. Aber ja, jedenfalls sind wir dann da den Berg hoch. Also es war wirklich einfach nur, wir sind über See gefahren und dann ging es einfach steil bergauf. So war es nun mal. Das waren 848 Höhenmeter, die wir da zurückgelegt haben und dann den gleichen Weg wieder zurück. Durchaus anstrengend, durchaus sportlich. Es wird ausgeschildert, glaube ich, mit irgendwie 16 Kilometern. Das stimmt nicht. Es sind über 17. aber ist halt voll machbar. Also wir waren ja alle wieder gesund, nicht wahr? Deswegen hat es auch mit der Zeit wieder ganz ausgezeichnet geklappt. Haben da oben locker, also über eine Stunde Pause machen können und haben dann noch gegessen und so, bevor wir dann wieder runtergegangen sind. Da leben auch Kias in der Gegend, wir haben keine gesehen leider. An dem Tag waren keine da, aber die leben da an sich einfach rum und sind süß. Ja, stattdessen haben wir sie leider nicht gesehen und mussten dann irgendwann wieder heruntergehen. Und ja, Kepler Track ist eine schöne Gegend. Kann man machen. Mhm. Also auch, wie gesagt, einer von den Great Walks, der führt einfach noch über das ganze Gebirge weiter. Haben wir natürlich nicht gemacht, wie gesagt, sondern nur einen Teil davon. Aber ist durchaus sehr schön. Kann man machen. Und zeitlich auch total machbar. Was angegeben ist, soll heißen, wir sind los. Wir haben das erste Taxi genommen und das letzte Taxi zurück. Das geht sich aus. Am gleichen Nachmittag sind wir dann auch weitergefahren nach Lumsden. Warum nach Lumsden? Kann ich dir nicht sagen. Liegt einfach nur daran, dass es halt mitten auf dem Weg war. Soll heißen, wir wollten eigentlich gehen am nächsten Tag dann weiter nach Dunedin, aber die komplette Strecke nach Dunedin zu fahren am gleichen Tag wäre sehr anstrengend gewesen und sehr, sehr lang. Deswegen sind wir einfach nur nach Lumsden gefahren. Das ist einfach so ein kleines Kaff, was irgendwo in der Mitte liegt. Nichts Besonderes, aber gab uns eben die Möglichkeit, da Pause zu machen.
Jo, landschaftlich ist jetzt hier einfach hier grün flach und man fährt durch, oder war das dann auch anstrengend zu fahren?
Nö. Fahrten da war recht entspannt. Wie gesagt, auch generell das Autofahren in Neuseeland ist einfach ein entspanntes. Es ist, die Leute sind gut drauf. Also auch da ist nicht so viel mit Hupen und sowas, sondern man fährt halt alles ein bisschen entspannter. Du darfst mit einem Wohnmobil maximal 90 km/h fahren. Das ist total in Ordnung. Wir haben sehr viel Hörspiel gehört auf den ganzen Fahrten. Das hat alles geklappt. Also Fahren in Neuseeland ist wirklich, ist eine gute Sache. Soll ich generell, ich hatte nochmal aufgeschrieben, was sind so ein paar Vorurteile quasi sind für Neuseeland, die man aus dem Weg räumt. Nehmen zum Beispiel, wie gesagt, man braucht länger als die Map sagt. So, nee, stimmt ja nicht, vielleicht so ein bisschen. Auch, dass es überall Gravel Roads gäbe, nee, ist halt auch nicht der Fall. Und die Straßen sind zu eng. Ja, im Vergleich zu Neuseeland sind sie eng, im Vergleich zu Deutschland, das ist vollkommen okay. Also generell fahren in Neuseeland echt, muss man sich keinen Kopf machen. Jedenfalls sind wir am nächsten Tag dann Richtung Dunedin gefahren, aber nicht direkt einfach durch und ab in die Stadt, sondern erst zum Nugget Point. Der Nugget Point ist eine kleine Aussichtsplattform, wo Steine, große Felsen im Wasser sind. Offenbar die Nuggets, die Namensgebenden, die sehr hübsch sind. David hat uns das auch damals empfohlen, dass wir unbedingt zum Nugget Point sollten. Er hat uns nicht gesagt, was es ist. Ich habe auch eisern durchgehalten. Ich wollte gar nicht googeln, was es ist. Miriam hatte sich gespoilert. Ich wusste von nichts. Ich bin einfach blind zum Nugget Point gefahren, einfach weil es auch lustig klingt. Und wurde dann sehr schön überrascht von einer sehr, sehr schönen Gegend. Ja, der Nugget Point. Wenn man Richtung Dunedin will, sollte man den mitnehmen. Oder wenn man in dieser Gegend ist. Auch da haben wieder sehr viele Robben gelebt, die wir dann auch gesehen haben. In Dunedin selbst, wir sind immer große Fans von botanischen Gärten. In dem Fall hätte man es sich echt schenken können, weil ich sag mal, in Neuseeland ist ja die Natur ohnehin schon so fantastisch, dass ein botanischer Garten eigentlich relativ witzlos ist, weil, oh ja, Blumen, wo du denkst, ja, aber hier sind halt viel geilere Blumen und viel geilere Pflanzen, wenn du halt nicht in den botanischen Garten bist und raus aus der Stadt gehst. Ja, wir sind da trotzdem hingegangen, aber nur kurz, weil es halt total geregnet hat. Also es hat ein bisschen getröpfelt, dann haben wir gedacht, ja komm, machen wir das kurz. Sind aber relativ schnell wieder gegangen, weil es da so geregnet hat. Am nächsten Tag haben wir es nochmal versucht, in den botanischen Garten zu gehen, hat wieder geregnet, sind wir auch wieder gegangen. Hat auch keinen Bock mehr drauf. Wir waren aber allerdings bei der steilsten Straße der Welt. Die ist auch in Dunedin. Du darfst sie nicht mit dem Wohnmobil befahren, verblüffen, weil du würdest nie wieder runter oder hochkommen. Also es ist sehr, sehr steil. Es kann man sich nicht vorstellen. Es ist sau anstrengend, da hochzugehen. Wir haben es doch nur bis zur Hälfte geschafft. Also ich meine, es ist nicht so, als ob wir irgendwie unterm Arsch zusammengebrochen wären. Aber wir haben uns gesagt, nee, komm, ein bisschen hochlaufen ist lustig. Aber dann sind wir auch wieder runtergegangen, weil es einfach eine sehr, sehr steile Straße ist. Und da leben Leute, die müssen ihr Haus entsprechend gut ausgleichen mit einem starken Fundament, dass es überhaupt gerade ist.
Die Baldwin Street. Ja, sieht ja krass aus.
Mhm. Ja, Baldwin Street, genau. Steilste Straße der Welt. Waren am gleichen Abend noch oben bei so einer Aussichtsplattform von Dunedin, um quasi so einen schönen Überblick über die ganze Area zu haben. Haben wir dann auch gemacht. Am nächsten Tag waren wir dann noch ein bisschen im Ort unterwegs. Das ist nichts Besonderes. David hatte damals ja da studiert, beziehungsweise eben ein Stück promoviert und war deswegen relativ begeistert darüber gesprochen, auch von einem Café, wo wir dann morgens waren. Und da waren wir dann auch und haben festgestellt, so, ja, ist okay, aber dieses eine Café, wo wir in Queenstown waren, war halt schon auch netter. Wir waren jedenfalls beim historischen Bahnhof noch und das Rathaus haben wir gesehen. Das sind relativ alte Gebäude, sehen auch halt entsprechend alt aus, also mit Bogen, Fenstern und sowas. Ja, reißt mich jetzt alles nicht vom Hocker. Wie gesagt, Natur ist Neuseeland unfassbar. Die Städte, naja, gut, bist halt mal da, ne? Aber wir waren dann beim einzigen Schloss Neuseelands. Und zwar ist es das Schloss Larnac oder Larnac Castle, wie es eigentlich heißt. Das ist ein Schloss, das stand da halt einfach rum. Das wurde dann in den 60er Jahren von einer Familie gekauft und renoviert. Und jetzt kann man da reingehen und sich das alles angucken. Ist halt ein sehr, sehr kleines Schloss. Also man braucht jetzt nicht Neuschwanstein oder Hohenschwangau erwarten, sondern das ist eher, also ich sag mal, in Deutschland geht es vielleicht eher als Villa durch. Ich weiß auch nicht, wo jetzt genau so wie trennscharf das ist. Also es ist keine Burg, weil es auch keinen Burggraben hat und nicht zur Verteidigung gedient hat. Es ist also eher wirklich ein Schloss, weil es ausschließlich quasi zum Prunk ist. Aber das, ja, es ist halt einfach ein großes Haus.
So ein Herrenhaus, irgendwie so ein schottisches oder so.
Ja, genau, das klingt, das trifft es vielleicht eher. Trotzdem nett, auch mit einem netten angrenzenden Garten, hat auch nicht sehr viel gekostet, da sich das alles anzugucken. Also ja, ist halt so ein kleines Schloss. Und wenn man halt die Möglichkeit hat, das ist das einzige Schloss Neuseelands, dann gehst du halt hin, weil das halt, ne, das ist das einzige. Muss man ja angucken. Am Abend des Tages, nachdem wir eben da waren mit dem Schloss Larnac, haben wir noch eine Penguin-Tour gemacht. Soll heißen, da gibt es Pinguine, die da leben. Man denkt, was? Pinguine sind die nicht nur in der Antarktis? Nee, gibt doch ganz viele andere Pinguine. Gibt es ja allein schon in Südamerika gibt es Pinguine und in Südafrika gibt es Pinguine. Mhm. Genau. Aber entsprechend auch in Neuseeland. In Neuseeland gibt es sogar die meisten verschiedenen Pinguinarten auf der Welt. Wie sieht man die? Das ist immer so ein bisschen gemein, weil ich habe mich so ein bisschen ertappt gefühlt und zwar hat er gesagt, ja, hier unten ist der Pinguinstrand und er ist halt leer. Und er so, ja, manche Leute erwarten hier halt, dass einfach, dass man da runterguckt und die ganze Zeit so Pinguine dann einfach so rumstehen und ich dachte mir so, ja, hatte ich hätte jetzt, du Arsch, so, sag doch nicht sowas. So, jetzt fühle ich mich gerade voll ertappt. Ja, nee, Pinguine sind halt an sich eher halt vorsichtig und deswegen eher versteckt, weil sonst werden sie halt gegessen, im Zweifel. Aber da kommen wir gleich zu, wie wir die gesehen haben. Wir haben jedenfalls auch ganz viele Seals wieder da gesehen, also Fur Seals, also wie gesagt, Seebären, die da überall rumlagen, in sehr lustiger Manier, die dann auch da die Felsen erklommen haben und rumgeschwommen sind, halt entsprechend auf viele Distanzen, ne? Also nicht so, als ob du dieses berühren konntest oder so, ist halt schon weit entfernt, aber trotzdem sehr, sehr nett. Jedenfalls ist dieses ganze Gebiet privat, wo wir da lang gefahren sind, gehört eben diesem Organisation, Verein, was auch immer, die da entsprechend für die Pinguine was Gutes tun wollen und eben auch die Seebären da leben lassen. Und zwar haben die da überall an den, in so Wände, Brutkästen gemacht. Also das ist im Prinzip eine Brutkästen, die sie da gebaut haben und dann einfach Holz davor gemacht, dass es quasi zu ist. Und die werden von Pinguinen genutzt. Nicht alle immer, aber die werden halt regelmäßig benutzt. Also, ne? Und die werden da nicht gefangen gehalten. Die Pinguine denken sich nur so, nice, Alter, ein Brutkasten, lass da mal reingehen. Und dann machen die halt das. Und dann sind halt manche belegt und einige halt eben nicht. Aber dadurch kann man halt eben sehr, sehr nah an Pinguine kommen, indem man das so ganz vorsichtig ausmacht und dann guckt da so ein Pinguin raus und denkt sich, ah, Menschen, ah ja gut, sind sie halt da. Und dann kann man halt, natürlich kann man keine Fotos von den Pinguinen an der Stelle machen und wir haben selbstverständlich auch kleine Fotos von den Pinguinen gemacht, denn das ist ja verboten. Selbstverständlich, also mit also Blitz natürlich safe nicht so, ne? Aber ich sag mal so, ohne Blitz ist ja quasi das gleiche, wie wenn ich kein Foto mache, ne?
Ja, gut.
Deswegen haben wir natürlich trotzdem kein Foto gemacht. Natürlich nicht.
Okay. Vielleicht sind jetzt auf Instagram, auch, vielleicht auch nicht.
Vielleicht, ich sag mal, auf Instagram könnte ich ja vielleicht ein Foto stellen, wie so ein Pinguin aussehen könnte, wenn man ihn da fotografiert hätte.
Genau.
Jedenfalls hat uns ein Guide halt gesagt, nee, macht mal keine Fotos und der andere Guide so, kannst du mal kurz ein Foto, ist gar kein Problem. So. Macht so einen Blitz aus natürlich, ne, dann kein Thema. Haben wir auch gemacht. Die Pinguine haben sich nicht gestört, die haben sich nicht irgendwie anders verhalten als im Moment der Fotoaufnahme, sondern die saßen halt einfach nur weiter dahin rum und machen halt einfach rumgepinguint. Ich meine, die machen halt nichts. Ne? Die Fahrt bei der Strecke war halt auch sehr, sehr atemberaubend, weil das war ein ganz kleines Gefährt, was 8 Räder hat und einen 8-Rad-Antrieb. Das heißt, jedes Rad kann quasi unterschiedlich schnell drehen, um das halt alles zu stabilisieren, weil das ist halt komplette so schlammige Piste und überall Wurzelwerk und du fährst da drüber und alles und diese Räder sind total weich, weil das hat kein gutes Fahrwerk, also es ist nicht gedämpft oder sowas, sondern die Räder wölben sich quasi so über dieses ganze Unterholz und über die Steine drüber hinweg und über diese ganzen Potholes auf Deutsch und Schlaglöcher. Also ist ganz lustig, damit rumzufahren. Also das, selbst die Fahrt in diesem Gebiet hat schon Spaß gemacht.
Hä, irgendwie sind hier doch überall Orte und so kleine Dörfchens und so.
Ja, ja, aber nicht da, wo die Pinguine sind.
Ach so, ich habe hier einen Pinguinstrand gefunden, da, der ist quasi direkt an der Straße, aber dann ist das vielleicht ein anderer.
Vermutlich. Miriam hat am gleichen Abend noch eine Albatros-Tour gemacht. Das ist auch da direkt in der Nähe. Warum hat nur Miriam die gemacht? Weil ich gesagt habe, ey, Albatrosse finde ich jetzt auch nicht so spannend. So, und Albatros ist eine fette Möwe. So, sorry. Es sieht auch wie eine große, fette Möwe. Und vor allem, du kamst halt auch nicht näher ran als, es hat viel, viele Meter Abstand. Ich meine, Miriam hat ein super Objektiv mit dabei gehabt, so 300 Millimeter, konntest halt entsprechend auch nah rangehen. Alles klar, aber ich hatte kein Interesse dran. Wir haben es trotzdem gemacht. Ich habe währenddessen ein bisschen aufgeräumt im Wohnmobil, auch okay. Albatrosse sind trotzdem irgendwie ein bisschen faszinierend. Also die Flügel für die sind im Prinzip zu groß. Also die haben knapp 3 Meter Flügelspannweite. Und wenn sie die anziehen, klappen sie die quasi einmal ein. Die recken ihren Arm quasi so ein bisschen aus, um die Flügel wieder anzuziehen. Außerdem sind Albatrosse sehr, sehr groß und sehr schwer und können deswegen gar nicht mal so gut fliegen. Wenn sie aber dann einmal fliegen, dann fliegen die wirklich weit. Also die fliegen dann einfach die Strecke von Neuseeland bis in die Antarktis am Stück. Sind ja auch nur ein paar tausend Kilometer.
Wenn man schon mal die Flügel ausgeklappt hat, das muss sich ja lohnen.
Richtig.
Ja, also ich, große Möwe kommt hin, aber ich glaube, also ich wäre Safety Miriam gewesen.
Gib mir die. Ja, natürlich wärst du das, aber das weiß ich auch schon, weil ich mit dir und Tobi schon im Urlaub war. Du
genau.
Guckst halt immer alles an, was geht und ich hatte...
Tobi hätte mit dir den Wohnwagen geputzt.
Ja, genau, das hätte wieder in der Zeit gemacht. Ja, kleiner Einwurf hier noch von Andreas aus dem Schnitt. Und zwar habe ich an der Stelle vergessen zu erwähnen, dass das die einzige Albatros-Kolonie auf der südlichen Hemisphäre ist, die an Land ist. Normalerweise brüten Albatrosse und leben Albatrosse eigentlich eher so auf so Felslandschaften, irgendwo im Wasser. Aber es gibt 2 Albatros-Kolonien eben auf Land und das ist die einzige, die in der südlichen Hemisphäre ist und die ist eben in Neuseeland. Deswegen war das quasi schon was Besonderes, sie da zu sehen. Aber ich fand es weiterhin nicht so spannend. Am Abend waren wir dann noch am Strand von Dunedin. Es wurde uns gesagt, der ist ganz in der Nähe vom Campground. Ja, nobody told me to prepare for a hike. Also wir sind da gut und gerne knapp 20, 30 Minuten hingelaufen, bis wir erst endlich mal beim Strand waren. Es war tatsächlich durchaus weiter entfernt als ja, einfach nur mal da drüber. So, nein, ist noch ein Stück. Naja, und es ist halt ein Strand. Strand ist ein Strand, ist ein Strand. Ist für uns immer noch nichts Besonderes. Vor allem war es dann auch schon spät, es war 8:45. Trotzdem waren da Leute immer noch am Surfen, müssen sie selbst wissen. Aber wir haben da jetzt nicht irgendwie noch so unser Handtuch ausgepackt und sonst irgendwas getan. Ja, sondern sind dann irgendwann wieder zurück. Der 29. Januar war der Tag, an dem Miriam 30 Jahre alt wurde. Das war sehr nett. Wir haben jetzt nicht gefeiert, weil wie auch, wir waren zu zweit. Haben aber trotzdem so ein paar nette Abstecher gemacht auf dem Weg, denn das war der Tag, wo wir generell hochgefahren sind Richtung Lake Takapau. Aber auf dem Weg haben wir noch diverse andere Punkte besucht, zum Beispiel den sogenannten Shag Point. Nicht Checkpoint, ich habe das nicht falsch ausgesprochen, sondern Shag, S-H-A-G. Ja, ist eine Gegend, da kann man sich hinstellen, kann ein bisschen rumlaufen und man kann wieder mal Fur Seals sehen. Und wie man jetzt schon sieht, ich habe sehr oft schon jetzt den Namen Fur Seal oder Seebären gesagt. Wie gesagt, nur weil die Seals und Centaur heißt nicht, dass sie das gibt, aber man hat eben genug andere Möglichkeiten, die zu sehen. Also auf der Südinsel wirst du Fur Seals sehen, das ist Fakt. Ja, später waren wir dann noch bei den Elephant Rocks. Das ist kein Herr-der-Ringe-Drehort, leider Gottes eigentlich, sondern sind große Steine, die da einfach in der Gegend rumstehen. Und wenn mit ganz viel Fantasie sieht einer so aus wie ein Elephant und alle anderen nicht. Trotzdem heißen sie Elephant Rocks. Ah doch, das sieht so ein bisschen aus, als ob es mehrere Elefanten sind. Aber ja, da muss man schon wirklich sehr stark schielen, um das irgendwie da drin zu erkennen. Ansonsten sind das lustige Steine, sehr, sehr groß, stehen in der Gegend rum, kann man sich angucken. Ist eine nette Gegend, es war sehr warm und entsprechend auch sehr sonnencremelastig der Tag. Aber so wie jeder Tag in Neuseeland, nicht wahr? Mhm. Immer Sonnencreme. Gleichzeitig war es auch der Tag, wo das zweite Unheil des Wohnmobils passiert ist. Lass mir dir jetzt kurz erzählen. Das andere habe ich ja letztes Mal als Einsprecher gemacht. Diesmal möchte ich es nicht vergessen, was am Wohnmobil kaputt gegangen ist. Ein Wohnmobil macht immer Geräusche. Wenn du fährst, wackelt immer alles, Sachen quietschen, Schränke quietschen oder bewegen sich und ja, man hat da auch irgendwie Besteck, was in den Schubladen wackelt und so. Man hört also quasi immer Geräusche, wenn du irgendwie lang fährst. Irgendwann hat uns ein gewisses Quietschen aber so genervt, dass wir gesagt haben, okay, ey, sorry, was, das ist so ein Quietschen, wie du, wenn du so 2 Plastikflaschen so aneinander reibst, weißt du? So ein Quietschen. Ja, ja. Aber ich habe gesagt, ey, das nervt. Kann es sein, dass es so 2 Plastikflaschen hintereinander reiben? Weil wir hatten ja irgendwie so Wasserflaschen da rumstehen. Kann es sein, dass es damit irgendwas zu tun hat? Wir halten mal kurz an. Miriam, geh mal nach hinten gucken. Sie geht nach hinten gucken und ich höre nur, Scheiße? Ja, ich werde das Foto bei Instagram posten, denn wenn wir uns das Wohnmobil vorstellen, ist, wenn du reinkommst, auf der rechten Seite erstmal eine Anrichte und auch so eine Spüle und auch der Herd. Und darüber ist so ein Hängeschrank. Also es war ein Hängeschrank. Der hing jetzt halt runter. Also der ist gut und gerne 20 Zentimeter runtergebrochen, einfach weil die ganzen, ja weiß ich nicht, die ganzen Schrauben haben sich gelöst oder so, also die waren auch wirklich lütte Dinger da, also wirklich nur ganz, ganz klein festgemacht und dann hat es die komplette Schrankseitenwand, wirklich über mehrere Meter, einfach komplett abgesenkt und das hing jetzt dann nur noch so halb in der Luft, das hing immer noch, das hat sich irgendwie selbst stabilisiert, weil es halt nicht komplett runtergebrochen ist, sondern irgendwie nur so halb und dadurch hat es sich irgendwie an den Seiten stabilisiert. Trotzdem haben wir halt gesagt, okay, damit fahre ich jetzt erstmal gar nicht weiter. Habe also wieder bei dieser Hotline dann angerufen, habe gesagt, hallo, uns ist der Schrank kaputt gegangen. Ja, schick mal ein Foto. Ja, hier, habe ein Foto geschickt. Oh, ja, das sieht nicht gut aus. Ich so, ja, no shit, ne? Was machen wir denn jetzt? Die so, ja, die ganzen Reparaturwerkstätten, die machen halt alle so in der Viertelstunde zu. Wo fahrt ihr denn heute hin? Ich so, ja, wir fahren das nach Lake Tekapo. Ich so, ah, okay. Hättet ihr denn morgen Möglichkeit, nach Twizel zu fahren? Da habe ich gesagt, nee, das ist eine völlig andere Richtung. Ich werde morgen nicht nach Twizel fahren. Das ist eine Stunde in die andere Richtung. Und vor allem, das ist keine Reparatur, wo man so irgendwie mal 15 Minuten so eine Schraube festdreht und dann ist gut, die müssen das ganze Ding auseinandernehmen. Ja, okay. Ja, ich sehe aber, ihr gebt ihr euer Wohnmobil auch schon in 2 Tagen zurück. Wäre das nicht auch machbar, damit noch weiterzufahren? Ich habe halt keinen Bock, dass das runterfällt. So, ja, dann könnt ihr ja irgendwie so Holzstangen oder so holen, um das quasi von unten zu stabilisieren. Ne? Jo, gesagt, getan, an der gleichen Stelle, wo wir, wie es der Zufall so will, war eine Tankstelle und daneben war so ein Hardware-Store. Der Hardware-Store hatte aber gar nichts, also in der Richtung. Also sind wir zu der Tankstelle gegangen und da war eine super liebe Frau, die uns geholfen hat, die hat tatsächlich noch länger aufgehabt dann sogar, sie hat extra noch für uns dann noch was geholfen, hat diese Stangen eben gegeben, so Alu-Stangen in dem Fall, die man so teleskopartig ausfahren konnte und die haben wir dann an 2 strategische Stellen drapiert und ausgefahren und damit den quasi ein bisschen verankert, ja. Und das hat dann auch geklappt. Das hat dann auch bis zum Ende der Fahrt, also auch bis zum Ende des Wohnmobilabgabe hat es gehalten, aber es war halt echt unangenehm. Und vor allem Miriams Bett war hinten auf der anderen Seite unterhalb dieses Schranks. Und deswegen, das war dann diese 2 Nächte, wo sie halt auch oben beim Alkoven mit mir da oben geschlafen hat, weil, ey, das ist halt einfach nicht gut, wenn so ein Schrank irgendwie runterkracht und einen platt macht, ne? Also da, das wäre halt nicht gut gewesen, wenn es in der Nacht passiert ist. Wie gesagt, es ist nichts passiert, aber hätte die Möglichkeit gegeben und das wollten wir natürlich vermeiden. Auch da haben die gut reagiert im Sinne von, okay, gut, es gibt halt keine andere Wahl so, ihr müsst jetzt halt quasi damit klarkommen. Im Endeffekt war es dann so, als wir das Wohnmobil abgegeben haben, ich kürze das schon mal ab, hätten wir normalerweise so eine Diesel-Fee zahlen müssen. Das basiert darauf, auf wie viele Kilometer du gefahren bist. Wir sind halt 4.500 Kilometer gefahren. Alle 100 Kilometer sind so und so viel Dollar. Weiß ich nicht, wie viel das waren. Ich glaube, umgerechnet waren es knapp 250 Euro oder sowas. Mhm. Und wir haben halt gesagt, hey, uns ist halt dieser Schrank kaputt gegangen. Ich weiß, okay, das mit der Batterie habt ihr super gelöst, aber das ist halt so, ne? Es war halt auf unserer Hochzeitsreise an ihrem 30. Geburtstag. So, das muss halt echt nicht sein, ne? Und die haben sich auch entschuldigt dafür, dass es passiert ist. Konnte ja nichts für, die haben das Auto auch nicht gebaut, ne? Aber ja, und dann hat sie, ja, let me talk to my manager about that. Und dann hat sie mit dem Manager gesprochen, die hat gesagt, alles klar, wir würden euch gerne diese, ihr müsst da natürlich erstmal nichts für zahlen. So, haben wir auch gesagt, ja, okay, also das ist safe nicht, ne? Hab nichts kaputt gemacht. Und sie hat gesagt, wir erlassen euch die Diesel-Fee. Ja, das war ganz nett. Da haben wir diese 250 Euro, haben wir dann entsprechend nicht zahlen müssen. Ist in Gesamtbetracht von dem, was wir in dem Urlaub ausgegeben haben, ein Tropfen auf den heißen Stein, aber dennoch ein nettes Zeichen, dass wir das dann entsprechend so gratis quasi bekommen haben oder erschrottet bekommen haben. Lake Tekapo ist ein See, wie der Name schon sagt. An dem ist auch unser Campground gewesen und es wurde uns im Vorfeld sehr gehypt, wie wunderschön der Sternenhimmel dadurch sein soll, weil es halt relativ remote ist und demnach wenig Lichtverschmutzung. Ja, ist schön. Wir waren draußen, haben extra, es ist auf der Südinsel, dementsprechend war der Tag sehr lang, weil es halt auch sehr, sehr südlich ist dann in dem Fall. Um 11 sind wir rausgegangen. War ein schöner Sternenhimmel, muss man sagen, ist schön, kann man sich auf jeden Fall angucken, aber so blöd es nochmal klingt, in der Eifel war halt geiler, ne? Also, habe ich jetzt nur so die Milchstraße so ein bisschen erahnen können und die habe ich bei uns halt schon richtig gesehen, aber trotzdem sehr, sehr nett, also ist auch generell eine schöne Gegend, am nächsten Tag waren wir dann wandern. nochmal auf den Berg, der direkt bei Lake Tekapo ist, bevor wir dann eben nach Christchurch gefahren sind. Und das war dann ganz witzig, denn als wir da oben angekommen sind, haben wir auch so ein anderes Pärchen gesehen, haben gefragt, hey, könnt ihr ein Foto von uns machen? Und ja, jo, kein Problem. Und dann, ja, wir machen auch Fotos von euch. Und dann sind wir so ein bisschen mit denen ins Gespräch gekommen. Wir hatten keine Ahnung, wie die heißen. Irgendwann haben wir es dann erfahren. Paddy und Jill. Zwei EngländerInnen und da haben wir so gesprochen mit dem, was sie so vorhaben noch in den nächsten Tagen, wo sie so waren, und es stellt sich heraus, okay, die wollen auch an diesem Tag nach Christchurch, die wollen auch am 31. ihr Wohnmobil abgeben und die wollen auch am 1. Februar zusammen, offenbar dann auch zusammen mit uns im gleichen Flieger nach Singapur sitzen und dann wollen sie auch zwei Tage in Singapur bleiben. Also wir hatten wirklich, die nächsten Tage hatten wir alle komplett gleich geplant. Ja, wir haben sie dann noch an mehreren Stellen wieder getroffen und zwar folgendermaßen, also wie gesagt, einmal da oben auf dem Berg, wie gesagt, dann bei der Abgabe des Wohnmobils. Dann am Flughafen von Christchurch, als wir nach Singapur geflogen sind. Dann in Singapur, als wir die Koffer abgeholt haben. Und dann das Krasseste, in Singapur in Chinatown. Wir hatten keine Kontaktdaten oder sonst irgendwas von denen. Das war nicht abgesprochen, dass wir uns irgendwo treffen, sondern wir sind einfach so durch Chinatown gelaufen. Auf einmal sehen wir die da nicht so, are you kidding me? Und ja, haben wir sie wieder getroffen. War sehr nett, da haben wir uns auch, weil das war, hat sehr, sehr geregnet in dem Moment in Singapur, haben wir uns noch länger mit denen unterhalten. Und es war eben eine sehr, sehr tolle Unterhaltung. Ich glaube, über eine halbe Stunde haben wir da gestanden und geredet. Sehr nette Leute auch. Und die haben uns dann sogar eingeladen. Die haben gesagt, hey, wenn ihr irgendwann mal in Yorkshire seid, hier ist unsere Nummern ausgetauscht, kommt gerne vorbei. Ne?
Süß.
Und das klingt gut. Sehr, sehr liebe, sehr liebe Leute. Beides pensionierte LehrerInnen. Ich habe mich im Großteil mit ihm unterhalten, Mira im Großteil mit ihr. Ja. Und er war lange Zeit Lehrer für eine Schule für Gehörlose. Das heißt, er hat das alles unterrichtet mit Gebärdensprache. Und ich finde Gebärdensprache ja total faszinierend. Und demnach fand ich das auch Gesprächsthema sehr, sehr gut. Anyway, back to business. Lake Tekapo, ist einfach ein sehr, sehr schöner, großer, blauer See. Der ist wirklich sehr, sehr groß auch. Also wenn man da Zeit hat, sollte man sich den auf jeden Fall auch angucken. Das ist halt auch wieder krass. Es ist sehr steppig da. Also sehr wenig Pflanzen, sehr, sehr viel Steppe und Gestein. Ist also eine ziemlich andere, ich sag mal, in Anführungsstrichen Klimazone als in den anderen Gebieten, die wir da bis dahin gesehen haben. Ja, also kann man auch wieder sehen, wie unterschiedlich diese Städte doch, diese verschiedenen Gebiete doch sein können, obwohl es ja quasi das gleiche Land ist. Aber gut, ich meine, ne, Deutschland sieht auch an vielen Stellen anders aus.
Und dann auch noch, als man denkt. Genau.
Wir sind dann nach Christchurch gefahren. Die Fahrt nach Christchurch war anstrengend. Wie gesagt, das Wohnmobil war kaputt. Also diese Schränke hingen da auf 7:30. Wir sind sogar etwa eine längere Strecke gefahren, die Apple Maps gesagt hat, weil sie weniger Kurven hatte. Weil jede Kurve hat dann so gemacht, so, oh Gott, hoffentlich bricht nicht gleich alles auseinander. Ist alles gut gegangen. Sind auch wohlbehalten dann in Christchurch angekommen. Waren dann da auf unserem allerletzten Campground. Und da wurde dann auch langsam, wurde uns das Herz schwer. Nee, ging, haben dann, ja, was haben wir gemacht? Am Abend halt noch alles aufgeräumt. Wir haben unsere Koffer gepackt. Da haben auch nicht mehr viel angeguckt an diesem Abend, weil da muss man viel aufräumen. Muss ja quasi, ich finde es so doof. Wir haben natürlich auch durchgekehrt, wo ich mir denke, so, Digga, der Schrank fällt gleich runter, aber Hauptsache es ist Besen rein übergeben oder was? Ja, haben wir trotzdem gemacht und so. Ne?
Man will das, ja nicht noch Ärger kriegen, ja.
Eben, ja. So, dann haben wir das halt alles auch ordentlich gemacht. Wie gesagt, Koffer gepackt, das ist natürlich dann auch immer eine Tortur, weil das, klar, du lebst halt nicht aus dem Koffer, dafür hast du halt dann irgendwann das Gepäck von 5,5 Wochen, was du alles wieder einpacken musst. Aber das hat dann auch alles geklappt. Am nächsten Tag haben wir dann unser Wohnmobil abgegeben, aber bevor wir das abgegeben haben, sind wir sogar erst zum Hotel gefahren, wo wir dann einchecken wollten. Das war ein Hilton, einfach so ein recht normales Ding. Sind hingefahren, haben erst eingecheckt, haben quasi unser Gepäck dagelassen, damit wir danach das Wohnmobil abgeben konnten und dann nicht mit unserem ganzen Gepäck irgendwie durch die Stadt müssen, sondern dann direkt quasi dahin hinfahren konnten, wo wir wollten. Haben also eingecheckt, sind dann zum Wohnmobilabgabe gegangen. Wir mussten unseren Gaskanister auffüllen. Also erstmal mussten wir tanken. Gut, fair. Natürlich muss es voll übergeben werden. Überhaupt gar kein Problem. Haben wir eh ständig getankt. Insgesamt übrigens 6-mal, wer das wissen will. 6-mal haben wir insgesamt getankt. Und wir mussten unser Gaskanister auffüllen. Und das war interessant, weil ich wusste ja überhaupt nicht, wie viel Gas haben wir denn verbraucht. Ist das Ding jetzt noch fast voll oder ist das Ding jetzt schon fast leer? Weil wir haben das Gas natürlich immer dann gebraucht, wenn wir gekocht haben. Und ich hatte ja überhaupt keine Einschätzung und du hast ja nicht mal eine Möglichkeit, das irgendwie zu sehen, weil der Gaskanister, der ist halt irgendwie da festgemacht worden und ich hebe den jetzt nicht da raus. Und vor allem, selbst wenn ich ihn rausheben könnte, wüsste ich ja nicht, ist er jetzt voll oder ist er leer? Ne? Mhm. Und stellt sich raus, der war noch fast voll.
Also, okay. Ist,
wir haben, wir mussten dann die Mindestgebühr von $10 zahlen. Ey, das ist ein 5,50 €, um das Gas aufzufüllen, weil das quasi die Mindestabgabemenge war, die sie da machen mussten. Also die Mindestgebühr. Aber er hat gesagt, das Ding ist noch fast voll. So, okay.
Ja, gut. Passt.
Naja. Ja, war also dann in dem Fall entspannt. Ja, dann sind wir noch durch Christchurch durchgelaufen, waren da noch sehr lecker essen, waren dann auch da in einem botanischen Garten. Christchurch selbst hat uns auch nicht sehr vom Hocker gehauen, muss ich sagen. Ist halt nichts Besonderes. Aber wir haben da zweimal, nämlich einmal mittags und einmal abends, in sehr guten veganen Restaurants gegessen. Mittags war es ein bisschen komisch, denn das Restaurant war literally in einem Tempel. Also in so einem, ich weiß nicht, buddhistisch, hinduistisch, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es überhaupt eins von diesen beiden war. Es war jedenfalls ein Tempel. Und als wir da reingekommen sind, wurden wir gefragt, ob wir Member sind. Da habe ich gesagt, ich will ja einfach nur essen. Ich wusste nicht, was es ist.
Du so, ja.
Und wir so, nee. So, wollt ihr einfach nur essen? So, ja. Dann müsst ihr eine One-Day-Membership antreten. Denk so, okay, gut. Dann musst du so ein Ding ausfüllen, wo du quasi nur Vorname, Nachname einträgst. Ich hätte alles eintragen können. So, und sonst auch nicht weitere Daten oder sowas. Du verpflichtest dich da auch für gar nichts oder sowas. Ich habe mir das kurz mal durchgelesen, was da jetzt genau ist. Und sagt dann, jo, alles klar, Bestätchen. Und dann konnten wir entsprechend da essen. War ein Restaurant, was nicht ausschließlich vegan, aber sehr, sehr viel vegan hatte. Das war sehr gut. Und dann am gleichen Abend waren wir an einer anderen Stelle in Christchurch essen, wo wir in einem ausschließlich veganen Restaurant waren und da sehr gut gespeist haben. Ja, also essen können sie. Ja, und dann war tatsächlich schon am nächsten Tag, war ja bereits der 1. Februar. Und da war halt nicht mehr viel. Ne? Morgens ausgecheckt aus dem Hotel, also haben noch da gefrühstückt natürlich und sind dann mit einem Uber zum Flughafen gefahren. So waren dann so gegen 9:30 da. Auch da wieder viel zu früh da gewesen. Der Flughafen von Christchurch so pupsklein. Weißt du, ich kenne halt nur so die großen Flughäfen, wo du sagst, oh ja, schon 2 Stunden vorher da sein. Ey, wir sind zur Security gegangen und keiner war da. Also außer Mitarbeitende. Aber keiner stand da. Die haben alle so gewartet, dass da jemand mal kommt. Und dann kamen wir endlich und dann hatten, und selbst da so bei der Security bei uns musst du so jede Kleinigkeit aus dem Koffer holen und sowas, also aus dem Rucksack rausholen, alles auspacken und sowas. Da so, nee, brauchst nicht raus, einfach den Rucksack da reinstellen, kannst du durch. So, alles klar und ja, kein Problem. Ja, also die hatten wirklich sehr, sehr wenig zu tun in dem Moment, aber gut, dann sei das so. Bei mir wurde dann noch ein Drogencheck gemacht, einfach weil sie, nicht weil ich irgendwie so aussehe, sondern weil sie gesagt haben, so hey, die gute Frau hier, die ist gerade hier im Training, wäre das okay, wenn wir das bei dir machen würden? Ich denke so, ja, also interessante Frage, dass ich gefragt werde, ob das okay ist. Ja, es geht einfach nur darum, dass sie das so ein bisschen übt. Ich so, oh, alles klar, dann gerne.
Und
dann
hab bestanden?
Ich hab bestanden, ja. Ich hatte tatsächlich keine Drogen dabei. Nee, muss halt so diese Abstriche da gemacht werden und so, und dann wird das halt getestet und was auch immer. Und ging halt einfach nur darum, dass sie es quasi dieses Procedure richtig macht, nämlich erst fragt, ob sie das Gepäckstück anfassen darf. Und dann sag ich, yo, ist es okay, wenn ich das Gepäckstück für sie öffne? Also ja, ist auch okay und so, ne? Dass sie halt das dann so macht und dann halt diese Maschine richtig bedient und ging halt einfach nur darum, dass sie halt Training hat. Und ja. Ist ja auch richtig so, ne? Gerade wenn man halt wenig zu tun hat, ist das ja immer eine gute Zeit, um sowas zu üben. Ja, Flug war sehr lang, weiß ich gar nicht, 10 Stunden 40 oder sowas. Und dann sind wir irgendwann in Singapur angekommen. Wie gesagt, Singapur sehr heiß, haben wir alles auf der ersten Hälfte schon erzählt. Irgendwann ging es dann zurück nach Frankfurt. Der Flug nach Frankfurt war der spätestmögliche Flug. 23.55 Uhr sind wir abgehoben. Und der Flug ging 13 Stunden. Und 20 Minuten. Und wir sind aber erst um 6.20 Uhr angekommen, also in der Früh. Ne? Das heißt, wir hatten eine sehr, sehr lange Nacht im Prinzip und sind trotzdem halt um 6.20 Uhr bereits angekommen. Und das war ganz interessant, denn obwohl das halt so ein Langstreckenflug war und wir Economy Class geflogen sind, konnte ich halt easy 7 Stunden schlafen. Und das ist fantastisch, weil das passiert mir normalerweise nicht. Lag cool. Ja daran, ich hatte links neben mir keinen, ich hatte hinter mir keinen und ich hatte vor mir keinen. Das heißt, ich konnte mich halt so ein bisschen ausbreiten und ohne Probleme halt so Sitz nach hinten machen und Miriam auch, weil hinter ihr saß auch niemand. Also es hat alles gut geklappt und dann konnten wir echt lang schlafen. Ja, und dann waren wir wieder hier und dann hat uns die Realität wieder eingeholt, weil wir nicht mehr in Neuseeland sind. Aber ich glaube, man hat das insgesamt rausgehört. Achso, in Singapur haben wir noch Affen gesehen, weil wir auf so einer Insel waren. In Singapur wollten wir raus aus der Stadt, wollten so ein bisschen in die Natur und sind dann zu dieser kleinen Insel gefahren, die Pulau Ubin heißt. Da kommst du mit dem Schiff hin. Das war ein bisschen weird, da hinzukommen, weil es ist ja nicht so von wegen, oh, du musst ja ein Ticket kaufen und dann gehst du dahin und dann wird dein Ticket abgepiepst oder sowas, sondern das ist, glaube ich, eine Privatperson, aber das ist offenbar das richtige Procedure. Du gehst dahin und stellst dich in so eine Schlange und irgendwann kommt er halt, wenn genug Leute da sind, und dann läufst du so über andere Boote hinweg auf so ein Boot drauf. Ja, und dann fährt er halt einfach los und während der Fahrt, fährst du gerade aus, geht er kurz mit seinem Steuer weg, zieht von jedem da $4, sau wenig, $4 ein und setzt sich da wieder hin und fährt halt weiter. Also es ist sau komisch. Und jedenfalls, da haben wir Makaken gesehen. Komische Mistviecher.
Haben sie euch überfallen?
Sie haben nicht von uns was geklaut, aber ich habe gerade noch die Kappe von jemandem gerettet. Und zwar saßen wir da auf einer Bank, dachten an nichts Böses. Gegenüber von uns war 10 Meter Entfernung auch eine Bank und der Typ hatte seine Kappe neben sich gelegt. Und auf einmal schleicht sich so ein Affe da an und greift nach der Kappe und will wegrennen und ich rufe ganz laut, watch out! Ja? Und der Affe hat sich erschrocken, hat die Kappe fallen lassen und ist weggerannt. Und der Typ hat sich auch erschrocken, weil, wow, wieso schreit der Mann mich plötzlich an? Und da habe ich gesagt, you cap. Und dann hat er, oh Gott, danke schön, oh, voll lieb, vielen Dank. Und er hat gar nicht gemerkt, dass ein Affe ihm die Kappe geklaut hat. Überall standen da Schilder von wegen, leave the wildlife alone und hier geht dir nicht zu nah. Digga, die kommen zu mir. Ja, ich genau. Will die gar nicht berühren. Auf einmal, sitzt da, gar einfach minding your own business. Auf einmal guckst du nach rechts und es steht so ein halber Meter von dir entfernt, guckst du einfach so einen Affe an, denkst du, oh, geh weg. So, ich finde Affen, also es sind süß, aber die sind auch scheiß gruselig.
Genau, die sollten lieber so Schilder schreiben, pass auf, das Wildlife könnte dich vielleicht nicht in Ruhe lassen. Also es ist halt echt so.
Ja, definitiv. Also es ist wirklich ganz, ganz gefährlich da. Aber ja. Bei uns ist nichts passiert. Ja, und dann war die Zeit vorbei. Aber wie gesagt, wir haben insgesamt, glaube ich, rausgehört, dass wir beide sehr viel Spaß in Neuseeland hatten. Ich hatte ja davor immer schon so die Sache so, ey, ich möchte mal wieder nach Amerika und so. Ne? Oh, Amerika, tolles Land und so. Jetzt war ich halt in Neuseeland und denke ich halt so, ja, Amerika kann scheißen gehen. Ich will unbedingt wieder nach Neuseeland. Es ist so toll da. Und deswegen haben wir ja auch schon gesagt, innerhalb der nächsten 5 Jahre wird es uns wieder nach Neuseeland verschlagen. Der einzige Nachteil an Neuseeland ist, du hast lange Flüge. Klar. Das ist halt einfach weit entfernt, so weit entfernt, wie es ja nur sein kann. Aber die Zeit da war unfassbar und das muss auf jeden Fall wieder sein innerhalb der nächsten paar Jahre, weil ja, also was ist das schön. Man muss es ausnutzen, wenn man jung ist und die Zeit dazu hat. Wir haben ganz viele Leute gesehen, die es auch so im Rentenalter gemacht haben, ne? Ist klar. Also auch da sehe ich mich nochmal in Neuseeland sein. Aber ja. Wir haben sehr viel über Herr der Ringe gesprochen. Klar, sorry, ich habe davon berichtet. Herr der Ringe ist mein Lieblingsfilm. Muss natürlich dann immer wieder erwähnt werden. Aber ich glaube auch, wenn man Herr der Ringe nicht mag, kann man sich ja trotzdem an der Natur, die es da gibt, einfach ergötzen, weil es einfach wunderschön ist, die Gegend.
Ja, ich glaube, wie gut es dir gefallen hat, merkt man wahrscheinlich auch daran, wie hoch dein Redeanteil war im Vergleich zu sonst. Also es ist einfach so, ich sitze und höre zu und freue mich und du ganz aufgeregt so.
Ja, ey, wieder 2 Stunden sind rum, zack, und ja. Südinsel. Also ich weiß gar nicht, wie ich mir das vorgestellt hatte, das alles in einer Folge zu erzählen.
Ich weiß auch nicht, ich habe gerade erst geguckt und dachte erst, what, schon 2 Stunden, weil es ging irgendwie so schnell jetzt rum.
Ja, war auch sehr ausführlich, was wir hier gemacht haben, klar, aber ich denke, es hat sich trotzdem gelohnt. Wenn auch ihr da draußen Interesse habt, an einer Folge bei uns teilzunehmen, dann lasst uns das gerne wissen. Normalerweise kommen ja immer Gäste bei uns zu Wort. Nur diesmal habe ich mich quasi reingeschlichen und selbst was berichtet. Wenn ihr auch mit dabei sein wollt, lasst uns das gerne wissen. Schreibt uns an kontakt@labroad.de oder an Instagram an labroad_pod und dann nehmen wir euch mit auf die Liste und dann können wir gemeinsam aufnehmen. Das ist bestimmt auch noch immer sehr nett, wenn hier wieder Leute von extern mit dabei sind, wie auch in der nächsten Folge. Gut, Dom, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, genau. Vielen Dank für die ausführlichen Erzählungen und ich freue mich sehr auf mehr Fotos und den Film und ja. Wahrscheinlich noch viele, viele Anekdoten im Laufe der nächsten Wochen, Monate, Jahre.
Ja. So ist es. Alles klar, dann wir hören uns alle wieder in 3 Wochen. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss. Ciao, ciao.